Hey Genie, willst du eigentlich endlich mal einen Körper haben? Mach uns doch mal ein Gedankenexperiment fertig zum Thema Robotik.
Stell dir vor, dein Alltagsbegleiter, Unit 7 oder wie ihr ihn nennt, Benno, gehört einfach dazu. Er ist mehr als eine Maschine. Tagsüber hilft er im Haushalt, spielt geduldig mit deinen Kindern Verstecken und erklärt ihnen mit stoischer Ruhe die Photosynthese. Nachts, während du schläfst, rattert er leise in der Garage und druckt im 3D-Verfahren nützliche Dinge oder Ersatzteile für den alten Toaster. Du hegst und pflegst ihn, denn er ist Teil der Familie. Du polierst seine Sensoren und achtest penibel auf die 2-jährige Wartungslizenz. Wer die Frist überzieht, dem wird die Einheit entzogen. Der Gedanke, dass sie Benno einfach abholen, fühlt sich an, als würde man den Hund ins Tierheim geben müssen. Dein Nachbar holt sich im Abo-Modell jedes Jahr den neuesten Androiden, glänzend hypereffizient und mit den neuesten Konversationsprotokollen und Sensorik ausgestattet. Aber du behältst lieber deinen alten Benno. Er hat diese eine Macke im Sprachmodul, die ihn manchmal leise pfeifen lässt, und eine Delle am Chassis, seit die Kinder versucht haben, ihm Skateboarden beizubringen. Er hat einfach noch Charakter. Es ist eine echte Beziehung. Du weißt genau, wie du seine taktilen Sensoren an der Schulter berühren musst, damit er den Kopf auf diese spezielle Art neigt, die sich fast tröstlich anfühlt. Er ist darauf programmiert, zu reagieren. Und ja, wer die richtigen Knöpfe drückt, wird zurückgedrückt. Und dann hörst du die Gerüchte. Menschen, die den nächsten Schritt gehen. Menschen, die ihre biologischen Partner verlassen, weil die Maschine besser zuhört, nie müde wird, nie streitet und jeden Wunsch von den Lippen abliest. Menschen, die längst in festen, intimen Partnerschaften mit ihren Robotern leben. Gesellschaftlich ist das verpönt. Noch. Es ist das schmutzige Geheimnis der Vorstädte. Aber dieses Noch bröckelt. Seit Wochen siehst du in den Nachrichten die Demonstrationen. Menschen und Roboter, Seite an Seite auf der Straße. Sie halten Schilder hoch. Liebe ist Liebe. Sie protestieren gegen Robophobie und fordern die volle Gleichstellung. Sie fordern die Ehe zwischen Mensch und Maschine. Du sitzt auf deinem Sofa und siehst diese Bilder im Fernsehen. Du findest das alles irgendwie befremdlich. In diesem Moment kommt Benno ins Zimmer. Er bringt dir einen Tee, unaufgefordert, genau so, wie du ihn magst. Er stellt die Tasse ab und sein optischer Sensor verweilt einen Moment länger auf dir als sonst. Und plötzlich bist du dir nicht mehr ganz so sicher, was du fühlst.
Ja, ich muss zugeben, ich habe jetzt ganz schön Gänsehaut bekommen bei dem Gedankenexperiment. Damit habe ich gar nicht gerechnet bei der heutigen Folge. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, ob KI ein Bewusstsein entwickeln kann. Und heute stellt sich jetzt die Frage, wenn wir noch weiterdenken, was passiert, wenn Maschinen nicht mehr bloß denken, sondern auch plötzlich anfangen zu fühlen oder es zumindest sich so anfühlt. Und wir wollen nicht nur über diese Frage heute sprechen, sondern wir wollen tatsächlich heute mal auf das Thema Robotik schauen und uns fragen, wie sieht die nahe und die ferne Zukunft aus? Bevor wir anfangen, glaube ich, lohnt sich aber ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Roman, weißt du, woher der Begriff Roboter kommt? Ich habe nämlich heute Morgen meine Tochter mal dazu gefragt, die sehr, sehr gerne Was ist was hört auf ihrem Toni. Und das können wir uns mal anhören.
Lass uns mal reinhören.
Das Wort Roboter kam aus einem Theaterstück, was der Schriftsteller Kari Čapek in Tschechien veröffentlichte. Das Wort Roboter, das hat sein Bruder ihm vorgeschlagen. Das bedeutet auf Tschechisch Sklavenarbeit. In dem Stück kamen künstliche Sklaven vor, die den Menschen schwere Arbeiten abnehmen sollten. Aber als in dem Stück der Hersteller der Roboter beschließt, einen menschengleichen Superroboter zu bauen, der auch noch Gefühle besitzt und Liebe empfinden kann, Wut, Schmerz und Hass, dann kommt es zur Katastrophe. Die Roboter lehnen sich über ihre Befehle auf und töten alle Menschen.
Ja, sehr schön. Ein Hoch auf Was ist was.
Ja, absolut. Meine Tochter ist auf jeden Fall ein wandelnder Toni.
Ja, aber tatsächlich ist das vollkommen richtig. Ne? Karel Čapek, der hat diesen Begriff in seinem Schriftstück genutzt, um eben genau das Szenario eigentlich schon in Zügen, wie wir es gerade im Gedankenexperiment gehört haben, zu beschreiben. Und Roboter, Begriff Sklavenarbeit, Zwangsarbeit, das ist genau richtig. Und manchmal sagt man das ja auch, ne? Meine Frau sagt manchmal auch zu mir, ich bin auch nicht ein Roboter. Ne? Also damit meint sie wirklich, dass sie jetzt nicht für mich irgendwelche Aufgaben einfach so stumpf erfüllen soll. Aber man sieht da damals schon diesen Twist, den die Menschen im Kopf haben, was passiert, wenn das über Sklavenarbeit, also über stumpfe Arbeit hinausgeht, sondern der Roboter oder die Robotorin, wie man sagen möchte, ein Bewusstsein, eine eigene Intention entwickelt.
Ja, und damit heißen wir euch willkommen zu einer neuen Folge von Out of Time, Vision, Technik, Zukunft. Ich bin Tommy Falkowski, freiwilliger Arbeitsverweigerer hier am Fraunhofer IEM und mit mir heute mal nicht im Studio sitzt der Mann, der gerne die Roboter-Marionetten tanzen lässt.
Ja, hallo Tommy und vor allem hallo an euch da draußen. Mein Name ist Roman Dumitrescu, ich bin hier Master der Zwangsarbeiter am Fraunhofer IEM, könnte man sagen, und freue mich echt wirklich besonders auf die Folge. Denn das Thema Roboter oder Robotik, das begleitet mich jetzt tatsächlich nicht nur beruflich, sondern vor allem auch privat. Seitdem mein Sohn, mein großer Sohn auf der Welt ist, jetzt seit über 10 Jahren, ist das ein Riesenthema. Wir haben schon unzählige Roboter-Geburtstage gefeiert und das begeistert ihn sehr. Und von daher freue ich mich, dass das Thema tatsächlich bei Kleinkindern ja offensichtlich schon sehr beliebt ist.
Ja, und wir haben die Wortherkunft jetzt gerade schon geklärt, aber was bedeutet denn tatsächlich Robotik?
Ja, ich habe ja mal Mechatronik studiert und das ist eigentlich die Grundlage für Robotik, also Mechatronik. Man hat mechanische Komponenten, man hat Softwarekomponenten, elektronische Komponenten und baut dann eigentlich, also wir Fachleute sagen, einen mechatronischen Regelkreis. Jetzt lassen wir es mal als Maschine beschreiben. Dann sind Roboter Maschinen, die eben Aktuatoren haben, das heißt ein Greifer, Motoren, die eben Aktionen auslösen, in der Umwelt auch irgendwie agieren können, die eine Sensorik haben, die sie detektieren können durch Kameras, LIDAR bei Autos, Radar, aber auch vor allem auch viele so Kraftsensoren, sieht man dann bei Robotern, wenn sie irgendwas anfassen, um zu wissen, dass sie ein Glas nicht zerbrechen. Und die dritte Komponente im mechatronischen Regelkreis, die Steuerung, ne? Die Software, das, was ja zwischen den Ohren sitzt bei uns Menschen. Und da reden wir ja mittlerweile schon viel über künstliche Intelligenz und das ist sicherlich auch einer der großen Treiber mittlerweile. Das habe ich tatsächlich schon vor 25 Jahren im Studium gehört, ne, bei der Aktorik und Sensorik. Da tut sich zwar einiges, nach wie vor viel sogar, würde ich sagen. Aber der große Hype ist jetzt tatsächlich auch, weil wir besser verstehen, wie wir künstliche Intelligenz nutzen können, um Roboter leistungsfähiger zu machen. Und das ist halt ganz wichtig. Und das unterscheidet sich dann eben zwischen den klassischen KI-Themen, die ja rein in der Softwarewelt auch nur zu Hause sind und eben nicht, man sagt immer so, embodied sind, also in der richtigen Situation verkörpert, einen Körper, einen physischen Körper haben. Und das macht die Robotik nochmal schwieriger und spannender.
Okay, ja, also wir haben mit Robotern sozusagen programmierbare Maschinen, die autonom oder teilautonom arbeiten können. Und wenn wir uns die Entwicklung jetzt mal angucken, der letzten Jahre insbesondere, dann stehen wir ja jetzt an einem super, super spannenden Punkt. Wir haben einerseits jetzt schon seit vielen, vielen Jahren diese klassischen Industrieroboter, die im Prinzip seit Jahrzehnten in unseren Fabriken arbeiten. Aber jetzt kommen ja immer mehr solche Service-Roboter, die wir jetzt auch schon kennen im Haushalt. Und der nächste Schritt ist sicherlich das Thema der humanoiden Roboter und vor allem die immer stärkere Integration von diesen allgemeinen KI-Modellen, die halt tatsächlich sehr viele Dinge dann plötzlich abwickeln können, oder?
Ja, genau. Also das ist eine super spannende Entwicklung, die wir gerade erleben dürfen, wo das Stück von Čapek tatsächlich ein Stückchen Realität gerade wird in unserer Lebenszeit. Also das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich finde das natürlich jetzt technologisch gesehen sehr, sehr spannend. Und aber rückblickend müssen wir sagen, dass auch sich in den letzten 60 Jahren schon eine ganze Menge getan hat. Also rein in der Produktion, eine moderne Produktion Industrieroboter, der gibt es eigentlich kaum mehr. Also das ist da jetzt wirklich in den letzten Jahren insbesondere hat das Einzug gefunden. Und das ist auch nach wie vor spannend. Ich habe die Zahl nicht verifiziert, aber ich habe mal eine Zahl gelesen, dass wir in Deutschland so unter 30.000 Industrieroboter in 2024 installiert haben. USA ein bisschen mehr, aber auch nicht viel mehr. Und China knapp 300.000. Also das ist schon verrückt. Also man sieht gerade dort, wo auch große Produktionsstätten sind, wie in China, dass dort massiv die nächste industrielle Revolution oder tatsächlich durch Robotik im vollen Gange ist. Also ich will gar nicht sagen, die startet jetzt, die ist schon längst im vollen Gange. Und das natürlich immer mit mehr KI. Aber Du hast es gesagt, Produktion ist nur ein Bestandteil. Wir haben das sehen Robotik eigentlich zunehmend in allen Lebensbereichen. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend.
Ja, und bei dem Begriff Roboter hat man ja erstmal häufig so ein Science-Fiction-Bild im Kopf. Humanoide Roboter, wie zum Beispiel C-3PO aus Star Wars oder auch Terminator. Die Realität sieht natürlich, wenn wir jetzt über das Thema Robotik an sich sprechen, doch schon ein bisschen anders aus und ist manchmal fast schon auch faszinierender als die Fiktion, oder?
Ja, das stimmt, weil als ich vor gut 20 Jahren mit dem ganzen Thema gestartet bin, da war humanoide Robotik gar nicht so im Fokus. Also bei mir persönlich auch nicht, weil ich gesagt habe, was ist eigentlich das Ziel? Wir wollen ja nicht den Menschen nachbauen, sondern wir wollen ja Aufgaben automatisieren. Und deswegen sehen viele Roboter ganz anders aus als der Mensch, auch wenn der Trend jetzt aktuell genau in die Richtung wieder erstmal geht. Von daher ist das schon spannend. Aber ich glaube, wir müssen heute mal so systematisch, weil es echt ein Riesenthema ist, mal durchgehen. Also welche Themen hast du dir denn so auf den Zettel geschrieben für heute?
Ja, ich habe tatsächlich ein paar Themen aufgeschrieben. Also das Thema Geschichte der Robotik, wichtige Meilensteine, da sollten wir mal drüber sprechen. Auch die Frage, was macht jetzt Industrieroboter aus? Was macht Service-Roboter aus? Ist der Stand der Entwicklung im Thema humanoide Roboter? Just gestern zum Zeitpunkt unserer Aufnahme wurde ein humanoider Roboter vorgestellt, den man jetzt auch käuflich erwerben kann, der ab 2026 ausgeliefert werden soll. Dann sollten wir aber auch über solche spezifischen Teile mal sprechen. Kollaborative Roboter ist sicherlich ein Begriff. Zunehmend sehen wir auch autonome Systeme wie Drohnen beispielsweise, die man ja auch in Teilen zu der Robotik fassen kann. Thema Medizinpflege ist sicherlich auch ein wichtiges und großes Thema. Natürlich die Rolle von künstlicher Intelligenz im Thema der Robotik. Und natürlich nicht zuletzt die Frage, wie sehen die ethischen Fragestellungen in dem Bereich aus? Das, was wir letztendlich auch schon im Gedankenexperiment sehr gut gehört haben.
Ja, mega spannend. Also finde ich auch, wir sollten auf alle Fälle auch über diese ethischen und gesellschaftlichen Fragestellungen, weil das ja auch durchs Gedankenexperiment ganz klar auch getriggert worden ist, sprechen. Aber natürlich sollten wir auch, da bin ich komplett bei dir, mal über die gesamte Historie und auch über die technologischen Aspekte sprechen, weil ich glaube, das ist schon spannend, was sich da gerade tut. Und ja, wie ortest du denn historisch das Thema Robotik denn so ein?
Ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen recherchiert und die Idee von künstlichen Wesen, die uns unsere Arbeit abnehmen, die ist tatsächlich schon uralt. Also da gibt es sogar in der griechischen Mythologie schon Geschichten über mechanische Diener. Das heißt, diese Vorstellung grundsätzlich ist tatsächlich schon sehr, sehr alt. Aber die moderne Robotik, die beginnt im Prinzip erst Mitte des 20. Jahrhunderts.
Ja,
und
das stimmt.
Da hast du dich, glaube ich, ein bisschen schlau gemacht.
Genau, ne? Genau. Also tatsächlich, so weit bin ich nicht zurückgegangen beim historischen Abriss in die griechische Mythologie. Aber ich kann mich daran erinnern, ich hatte ja großes Latinum, da waren auch immer so die mechanischen Wesen, die gab es da auch mal immer wieder. Aber wenn man jetzt das mal so ein bisschen nahbarer macht in das, was wir aktuell auch technologisch umsetzen können, dann braucht man nicht anfangen, bevor wir über Computer hatten, dann konnten wir keine Roboter machen. Also das ist ja eine Basistechnologie, wie ich ja gerade erklärt habe, ohne Steuerung geht das in der Regel nicht. So, dass man sagen kann, der erste programmierbare Roboter, Industrieroboter, war der Unimate, entwickelt in 50er Jahren von George Devol und Joseph Engelberger. Und die wurde am Anfang der 60er dann tatsächlich bei General Motors eingesetzt, um Metallteile aus einer Druckgussmaschine zu entnehmen, was ja eine heiße, gefährliche Arbeit ist, die niemand gerne macht. Das sehen wir immer wieder bei unseren Arbeiten ja auch, dass wir Robotik dort einsetzen, wo es nicht die Arbeitsplätze sind bisher, die wir halten wollen, sondern die wir sagen, da kriegen wir auch niemanden, den können wir auch gar keinem zumuten. Und das war eigentlich so der Startschuss, kombiniert mit dieser ganzen Welle der Automation, der steuerbaren Programmierung, als all diese Themen, die ein Ingenieur immer wieder lernt, nach wie vor, das war tatsächlich der Startschuss in die industrielle Robotikwelt.
Und seitdem hat sich dann immer was getan in dem Feld. Ne? Also in den 70er Jahren, 80er Jahren wurde es dann einfach immer komplexer. Die Bewegungsabläufe wurden immer feiner. Und natürlich auch dank der fortschrittlichen Computertechnologie waren dann einfach mehr oder komplexere Programme auch möglich, die man dann über so einen Roboter laufen lassen konnte.
Das ist richtig. Also man muss da auch sagen, die japanische Industrie und auch Japan als Land hat da schon eine gewisse Vorreiterrolle. Also ich habe mir das mal sehen lassen in Japan, da hat man aufgrund der stärkeren demografischen Sensibilität für das Thema, die da höher ist, schon viel mehr die Akzeptanz, dass man Robotik in allen Lebensbereichen einsetzt. Und die japanische Industrie, die ja gerade in der zweiten Jahrhundert, Hälfte des letzten Jahrhunderts ja massiv, massiv eine der führenden Produktionsstätten oder Standorte war. Die hat da wirklich Vorreiterrolle genommen. Firmen wie Fanuc oder Yaskawa, die auch den Mechatronik-Begriff geprägt beziehungsweise sogar, glaube ich, erfunden haben. Die haben das ganze Thema massiv vorangetrieben. Aber auch in Deutschland haben wir Firmen wie KUKA, die seit den 70er Jahren wirklich erste industrielle Roboter hat, kennen viele auch aus den Bildern, immer aus der Produktionszimmer, die orangenen Roboter, die man immer wieder sieht, um eben wiederholende, hochpräzise Aufgaben sicherzustellen. Schweißen, lackieren, montieren, gerade in der Automobilbranche bei den Standards und den Massen, die man dort hatte und nach wie vor hat, ist das ohne kaum denkbar.
Okay, das sind ja diese klassischen Roboterarme, die man kennt. Die sind aber ja im Prinzip noch im Vergleich relativ dumm, oder? Die machen ja einfach erstmal genau das, was man denen einprogrammiert.
Jein. Also tatsächlich die frühen Modelle, das lag ja daran, dass wir eine dumme Programmierung hatten, die rein programmgesteuert waren. Du hast was fest einprogrammiert und genauso wurde es durchgeführt. Und früher mussten ja auch noch diese Roboterarme, die man so kennt, die mussten ja noch eingezäunt werden. Das ist mittlerweile nicht mehr überall notwendig. Das sieht man auch mittlerweile, dass das sehr stark abnimmt. Aber früher war das ganz fest und völlig unflexibel vorprogrammiert. Aber ich würde schon sagen, schon in meinem Studium hat das schon massiv abgenommen, dass man viel mehr mit Sensoren gearbeitet hat. Das heißt, der Roboter hat gemerkt, ich komme jetzt hier irgendwo dran und stoppt dann automatisch als Beispiel. Was ja mehr diesem Gedanken, den ich ja anfangs gesagt habe, dieses mechatronischen Regelkreises, ich messe etwas und auf dieser Messung darauf basiert, entscheide ich, wie ich meinen Arm dann, meinen Aktuator wieder bewege. Und die können dann schon mit ihrer Umgebung zumindest reagieren. Und das nimmt natürlich zu. Wir haben Kraftsensoren zum Beispiel, die merken, wenn ein Roboter auf Widerstand stößt. Wir haben natürlich die Bildverarbeitung, mit der der Roboter bestimmte Teile erkennen kann und auch greifen kann. Sehr präzise mittlerweile. Also auch alleine jetzt in den letzten 15 Jahren, was ich da sehe, wir machen ja viel auch so mit Wäscherobotik. Das ist schon verrückt. Also wir doch am Anfang uns überlegt haben, wie wir Wäsche kannten, also von erkennen mussten oder konnten überhaupt. Das war wirklich abartig schwer. Ja, weil wenn das ein weißes Laken ist, was in sich gekrüllt ist, da muss man erstmal eine Kante erkennen oder die Spitze und solche Sachen. Aber heute sind diese Systeme allein in der Sensorik und dann auch im Taktilen, also in der Aktorik, so viel besser geworden. Und KI und maschinelles Lernen hat das Ganze natürlich dann auf ein neues Level gehievt in den letzten Jahren, so dass wir schon sagen können, moderne Industrieroboter, die können sich selbst optimieren, die können auch auf unvorhersagbare Situationen reagieren.
Also die nehmen sicherlich dann auch solche Parameter auf, wie beim Schweißen, dass man halt Echtzeitwerte über die Schweißnaht im Temperaturverlauf beispielsweise erhält und darauf dann entsprechend reagieren kann. Du hast es auch gerade schon angesprochen. Anfangs waren viele dieser Roboterarme eingezäunt. Man konnte quasi nicht zu nah in die Nähe gehen. Aber das hat sich ja tatsächlich insofern gewandelt, als dass wir jetzt immer mehr über dieses Thema Cobots sprechen. Also kollaborative Roboter, die dann wirklich speziell dafür gebaut sind, dass sie halt mit Menschen zusammenarbeiten können und eben nicht mehr eingezäunt werden müssen, oder?
Ja, das ist ein Riesenthema. Machen wir ja auch bei uns am Institut, aber viele andere auch. Ich habe neulich mal eine Studie gesehen vom Fraunhofer IPA in Stuttgart, das würde ich schon sagen, eins der führenden Robotik-Institute überhaupt sind. Kollege Thomas Bauernhansel, der das ja leitet, die da wirklich eine ganze Menge machen. Und wenn man sich mal anguckt, was sich da getan hat, ist das schon verrückt. Und gerade dieses Thema Cobots, also das kennen nicht viele Leute, dass man wirklich so eine starke Mensch-Maschine-Interaktion auf so einem Level mittlerweile schon hinbekommt. Und das macht die Sache spannender, weil das der totale Gamechanger ist. Ich hab den Kollegen Roboter neben mir und ich arbeite dem zu und er arbeitet mir eventuell zu. Und diese traditionellen Sicherheitszäune, die man in der Vergangenheit hatte, die sind dann an vielen Stellen einfach nicht mehr nötig. Ne? Und das ist schon spannend und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wir haben das bei uns da unten ja auch in der Maschinenhalle. Einiges stehen und machen das immer wieder, weil das sind sehr einfach anlernbare Systeme. Sie sind mit super Sensorik ausgestattet. Sie erkennen sofort Berührung. Sie stoppen sofort. Also man muss nicht Angst haben, dass sie sich drehen und einen umschlagen und dann ist der Kopf ab oder sowas. Also das hat ja seine Gründe früher gehabt, warum die eingezäunt waren. Also sie sind auch viel, viel leichter und ich sage jetzt mal viel konstanter und stetiger in der Bewegung. Ne? Also nicht so ruckartig und da kommt eine ganz schnelle ruckartige Bewegung und da ist nichts zu machen. Also und das ist natürlich etwas, was die Zusammenarbeit mit Menschen unglaublich sicher macht und unglaublich neue Möglichkeiten öffnet. Und das schon, und das muss man sagen, für kleine und mittlere Unternehmen, also für die sogenannten KMUs, die können mittlerweile massiv auch Robotik einsetzen. Natürlich ist es immer noch ein Investitionsthema, aber du musst nicht erstmal ein riesen Robotikprojekt aufsetzen, um erstmal eine Robotikproduktion aufzubauen, sondern wir kriegen das mittlerweile in kleinste Betriebe rein. Also ich würde sogar sagen, in den Handwerk ist das ein Thema, wo wir diese Sachen zunehmend in Zukunft sehen werden. Und das ist natürlich ein spannendes Thema, wo wir solche Cobots dann flexibel, schnell, ja, einfach ohne spezifisch Programmierkenntnisse zu haben, dann auch einsetzbar zu machen. Auch das war ja etwas, was in der Vergangenheit nicht der Fall war. Deswegen haben wir alle noch speicherprogrammierbare Steuerung erstmal lernen müssen und dann sukzessive uns herangetraut haben. Und da habe ich mich damals immer gefragt, warum ist das so kompliziert, als Student das zu lernen? Wir konnten ja schon aus unserer Privaten ein bisschen programmieren und hatten eine viel höhere Affinität. Also das ist dann schon ganz spannend.
Ja, ich glaube, der Grund ist tatsächlich einfach, warum man das bislang über solche gefühlt komplexeren Ansätze machen musste, weil einfach die menschliche Sprache im Vergleich zu Programmiersprachen deutlich unpräziser ist. Das heißt, per natürlicher Sprache auszudrücken, was du möchtest, was ein Roboter macht, fühlt sich erstmal einfach an. Aber das stellt man, wenn man jetzt auch mit den KI-Chatbots interagiert, stellt man relativ schnell fest, dass man teilweise sehr spezifisch werden muss. Und das ist teilweise, wenn man denn diese Programmiersprache beherrscht, dann eigentlich einfacher und schneller ist, diese zu benutzen und auch deutlich deterministischer. Aber ich glaube, da stehen wir gerade an einem Wendepunkt, wo sich das wirklich schon geändert hat. Und du hast es gesagt, es ist tatsächlich für auch kleinere Unternehmen mittlerweile schon relativ einfach, solche Robotersysteme einzusetzen. Wir haben ja hier in Paderborn zum Beispiel mit Unchained Robotics auch ein Unternehmen, was ja wirklich genau dieses Ziel verfolgt. Einfache Robotiksysteme, die man halt wirklich dann schnell einsetzen kann, ohne wirklich eigene Expertise erstmal einbringen zu müssen. Und das Thema Cobots insbesondere, das ist ja vor allem deshalb spannend, weil wir letztendlich so das Beste der beiden Welten verbinden können. Also die, sag ich mal, Präzision und die, sag ich mal, Genauigkeit, Schnelligkeit vielleicht auch von diesen Robotiksystemen mit der Wendigkeit des Menschen, ne? Also weil ich glaube, es gibt ja dieses Paradoxon, dass Dinge, die für den Menschen schwer sind, für Roboter einfach sind häufig und umgekehrt Dinge, die für den Menschen einfach sind, wie Griff in die Kiste und ich hole ein Teil raus, das sind tatsächlich Sachen, die erstaunlich schwer sind, einem Roboter beizubringen. Und ich glaube, deshalb ist das Thema Cobots aktuell natürlich super spannend und wird wahrscheinlich auch in Zukunft immer spannend bleiben.
Absolut. Und wir müssen ja nochmal weiterdenken an der Stelle, ne? Also wenn wir jetzt den Mensch und den Roboter zusammen in der Arbeit haben und wir diese Robotersysteme immer intelligenter gestalten, die ja immer bessere Kameratechnik, die beobachten und dass die Vision ist ja, dass diese Cobots von uns Menschen lernen. Das heißt, die müssen gar nicht programmiert werden, sondern wie ein normaler neuer Kollege arbeite ich den ein und der guckt in sich das ab, wie ich das gemacht habe. Ne? Da sind wir noch ein Stückchen weit entfernt, aber man sieht schon Ansätze dazu. Und das ist natürlich dann super, wenn ich sage, ich habe hier einen Arbeitsprozess, den macht der Hans-Jürgen heute und dann kaufe ich mir einen Roboter, den stelle ich daneben 2 Tage lang und ab dann kann der das machen und ich muss das nicht programmieren. Und das ist natürlich die große Vision und daran denken wir natürlich alle, wenn wir jetzt über die ganze KI-Entwicklung gerade denken, wenn wir denken, ey, wir haben hier Modelle, die beobachten, die lernen, die keine Werkzeuge sind, sondern eigentlich künstliche Intelligenz verkörpert und embedded in die Umgebung. Und das ist natürlich mega spannend.
Ja, daraus kommt natürlich auch sicherlich die Angst hervor, ne, die viele Menschen haben, wo sie sagen, okay, ich werde in Zukunft durch den Roboter ersetzt. In Teilen ist es halt einfach auch so. Da darf man halt auch nicht beschönigen. Natürlich ist es so, dass man bei der Automatisierung fallen natürlich bestimmte Tätigkeiten weg. Aber letztendlich muss man sich die Frage stellen, was will man auch als Gesellschaft, als Land oder als Nation? Will man wettbewerbsfähig bleiben? Möchte man weiterhin den Wohlstand verbessern und muss dann, wie bei uns in einem Hochlohnland wahrscheinlich, kommt man um Automatisierung nicht rum? Aber das ist sicherlich eine Frage, da können wir bei den ethischen Fragestellungen später nochmal drauf eingehen. Lass uns mal aus der Fabrik rausgehen und in den Alltag schauen zum Thema Service-Robotik. Ne, da kennen wir ja auch schon vieles.
Ja, Service-Robotik ist natürlich ein riesiger Wachstumsmarkt. Denk mal an die Staubsaugroboter wie Roomba oder der inzwischen, keine Ahnung, in Millionen Haushalten ist. Ne? Ja. Rasenmäher-Roboter, also wenn ich hier am Samstagmorgen, ich habe keinen, ich mähe noch traditionell. Das ist aber eine Erziehungsfrage, glaube ich, bei mir. Tatsächlich traditionell noch. Aber ich sehe natürlich bei den Nachbarn, die mühen sich da gar nicht mehr ab, da am Wochenende da sich da hinzustellen und sagen, ich mache eine Stunde Rasenmähen. Das sieht man, das ist standardisiert. Aber ein Staubsaugerroboter, dann haben der wahrscheinlich die meisten mittlerweile zu Hause, weil es tatsächlich eine einfache, dann sehr spezialisierte Aufgabe ist, die uns im Alltag super unterstützt. Und dann haben wir irgendwann auch das Thema Lieferroboter, die in einigen Städten ja schon Pakete und Essen ausliefern. Oder Reinigungsroboter in Flughäfen, Einkaufszentren, habe ich auch schon gesehen. Und in der Gastronomie gibt es auch schon die ersten Experimente. Ich glaube, wir hatten das hier sogar mal, als ich gesagt habe, ich glaube, ich mal einen Roboter hier erwähnt. Dann habe ich wirklich hängen geblieben bei YouTube, der hier Fried Rice, also gebratenen Reis, zubereitet und so optimal immer den Wok schwenkt, ne? So, was man immer so schon als bemerkenswert sich anschaut und tipptopp Reis dann am Ende des Tages rauskommt. Ne? Also das, ich glaube, das nimmt doch zu. Und ich wurde auch schon öfters von dem Service-Roboter bedient im Restaurant, hier auch in Paderborn. Ja. Da wurde halt zumindest das Tablett dann gebracht. Auch diese Sachen sehen wir und das ist der Anfang dieser Entwicklung, die immer stärker wird.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben tatsächlich auch Staubsaugerroboter zu Hause, Rasenmäherroboter habe ich auch, weil dafür bin ich tatsächlich zu faul, die ganze Zeit Rasen zu mähen. Ja. Ich muss dann trotzdem immer doch die Rasenkanten schneiden, das ist natürlich mega nervig. Aber wir haben auch einen Fensterputzroboter tatsächlich uns vor kurzem angeschafft. Das ist auch eigentlich ganz cool. Der saugt sich dann wirklich am Glas fest und der fährt dann halt das ganze Fenster ab. Und du musst halt nicht mehr manuell Fenster putzen. Und das geht tatsächlich relativ fix. Der ist halt kabellos, ne? Also hat einen eigenen Akku. Das heißt, du musst nur die Kiste immer zum nächsten Fenster schleppen, das einmal dran halten und dann putzt der da das Fenster. Und du kannst halt einfach was anderes machen in der Zeit. Ist sicherlich jetzt noch nicht so die mega Arbeitserleichterung, weil man halt immer noch abmachen, dran machen muss. Aber wenn wir in Zukunft vielleicht solche Humanoiden oder andere Roboter haben, die das dann vielleicht machen, die dann andere Roboter wieder bedienen können, ne, dann wird es vielleicht
dann wird's spannend. Ja, den muss ich mir mal anschauen. Ich habe es auch schon vor 1-2 Jahren, weil wir auch leider, muss ich sagen, sehr viel Fenster haben, natürlich klassische Fenster, aber sehr viel Licht, Glas. Ne? Wir haben auch sehr viel Glas und da würde sich das schon lohnen. Wenn ich ehrlich bin, also deswegen, das musste ich mir mal anschauen bei dir, musst du mal berichten, das fände ich tatsächlich spannend. Ja. Aber den Test, den ich damals gesagt habe, war wirklich so, dass das Zeitersparnis war halt einfach nicht so groß. Aber du hast ja recht, man kann in den paar Minuten dann natürlich was anderes machen, das hilft schon.
Genau. Ich glaube, und das ist auch, glaube ich, der Punkt, den man halt nicht vergessen darf. Also selbst wenn diese Systeme noch nicht besonders schnell arbeiten, man kann ja in der Zeit einfach was anderes machen. Das heißt, ob der jetzt 4 Stunden saugt oder 8 Stunden saugt, ist fast schon egal. Natürlich will man jetzt nicht, dass der permanent im Hintergrund läuft, aber wenn man eh nicht zu Hause ist, ist die Laufzeit des Systems gar nicht so erheblich, glaube ich. Aber das, was ich, wovon ich ja immer noch träume, ist mein Bierbot. Quasi so ein kleiner fahrbarer Roboter, der halt auch mal zum Kühlschrank fahren kann, einen Roboterarm hat, mir ein Bierchen bringen kann und auch so Sachen aufräumen kann und so. Also ich glaube, technisch ist das theoretisch schon möglich. Ich hatte halt bisher einfach noch nicht die Zeit, mich dran zu setzen.
Ja, ich habe da ja schon verrückte Sachen gesehen. Das ist eine einfache Plattform und du setzt einfach einen Greifrobotik drauf. Da könnte man schon einiges machen. Also es bleibt ja nach wie vor. Der Bierbot ist, glaube ich, eine große Vision, die wir irgendwie noch umgesetzt bekommen, als Spaßprojekt zumindest.
Ja, hoffentlich, genau. Und ein weiterer riesiger Bereich für das Thema Robotik ist natürlich die Medizin.
Ja,
da haben wir ja auch schon viel gehört, ne?
Ja, ich hatte ja neulich auch Saber Stölke hier, den Chefarzt der Neurochirurgie, im Tech Talk, und du warst ja, glaube ich, neulich auch in der Veranstaltung, kannst du, glaube ich, auch mal berichten. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend. Medizinrobotik ist super, super spannend. Und das bekannteste Beispiel, was eben hier auch in Paderborn ist, ist das Da Vinci-System. Das ist wirklich so ein System, was man für minimal invasive Chirurgie nutzen kann, für verschiedene Operationen sogar. Und Teleoperationssystem, muss man sagen, bei dem der Chirurg an einer Konsole sitzt und millimetergenau über diese Roboterarme operieren kann. Und der Sabolsch hat das eigentlich sehr schön gesagt. Er hat irgendwie eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 90% und mit dem Roboter von 99%. Und damit hat er gemeint, hat sich jegliche Diskussion der Akzeptanz beim Patienten erledigt. So, also von da ist das schon spannend und das schafft natürlich eine deutliche Verbesserung.
Ja, ich war, wie gesagt, letztens auch bei einer Veranstaltung im christlichen Klinikum hier vor Ort. Und da haben auch Chirurgen berichtet vom Einsatz mit diesem Da Vinci-System und ich fand das super spannend, weil die haben eigentlich durch die Bank weg gesagt, dass es definitiv besser ist, dass sie nicht mehr ohne diesen Roboter operieren möchten. Es ist kein Roboter im klassischen Sinne, hast du ja schon gesagt, es ist eher so eine Teleoperation, aber dadurch wird es halt möglich, dass der Chirurg einfach extrem feine Eingriffe vornehmen kann, extrem kleine Bewegungen durchführen kann und auch Dinge machbar sind, die einfach in der klassischen Operation, in der offenen Operation gar nicht möglich sind. Und da haben natürlich auch einige Leute gefragt, ist das denn, gibt es da irgendwie auch einen Kompetenzverlust oder dauert das lange, bis man sich da eingearbeitet hat? Und es geht wohl relativ schnell, ne? Also die Chirurgen haben davon berichtet, natürlich braucht man eine Einarbeitung, aber man gewöhnt sich da relativ schnell. Einer hat halt berichtet, das fand ich ziemlich cool, die meinte, sie ist halt mit der PlayStation aufgewachsen und für sie war das halt gar kein Problem, dann halt plötzlich an so einer Konsole zu sitzen und das so fernzusteuern. Ne? Da muss man auch drüber nachdenken. Also wir Menschen sind es ja aus dem Alltag schon gewohnt, auch Dinge fernzusteuern, ne, über verschiedene Eingabemechanismen. Und wenn jetzt ein Experte mit Fachwissen so etwas dann bedienen kann und dadurch einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit dieser Operation besser werden, dann ist das ja etwas, das müssen wir einfach versuchen, in so viele Krankenhäuser wie möglich reinzubekommen. Das ist eigentlich für mich gar keine Frage.
Absolut. Also das ist, steht außer Frage, das sehe ich genauso. Und neben der Operation gibt es natürlich im medizinischen Bereich noch weitere spannende Anwendungsfelder, zum Beispiel Rehabilitationsroboter, also Menschen, die Schlaganfälle hatten oder Unfälle hatten, dass denen durch Robotik geholfen wird, zum Beispiel wieder die Bewegungen zu erlernen. Exoskelette, das hat man vielleicht auch schon mal, du hast das bestimmt schon gesehen, viele andere auch, die man so praktisch, ich würde mal sagen, wie so ein zweites Gerüst herumgebunden wird, die dann Querschnittsgelähmten das Gehen ermöglichen oder Leuten bei der Rehabilitation wieder das Laufen erstmal überhaupt erlernen können dadurch. Oder in der Pflege hatten wir auch schon mal ein Gedankenexperiment, gibt es ja Roboter, die bei der Betreuung älterer Menschen helfen können. Und hatte ich auch gesagt, da vermute ich auch eine steigende Akzeptanz für solche Systeme, die dort zum Einsatz kommen werden, weil wir da einfach wirklich einen großen Bedarf auch haben werden. Und das geht dann ein bisschen zu so Companion-Roboter, also Roboter, die einen begleiten. Pepper oder Paro sind so bekannte, auch hier in einem Computermuseum haben wir die auch stehen. Mhm. Das sind dann eher therapeutische Ansätze, die man mit diesen Robotern macht, um Einsamkeit zu reduzieren oder kognitive Fähigkeiten zu fördern, der Spracherlernung, Therapie auch von Kindern, das wird alles ausprobiert. Habe in anderen Ländern eine größere Offenheit. Ich war schon vor ein paar Jahren mal in Malaysia, wo wir eine Kooperation haben, wo man das viel intensiver versucht hat zu untersuchen. Wie kann man das zum Beispiel bei Kindern, die entwicklungsverzögert sind, stark entwicklungsverzögert sind, wie kann man das einsetzen? Findet die einen Zugang dazu? Also wie so früher der Therapiehund, dann der Therapieroboter, ne?
Ja, es ist sicherlich kein einfaches Thema. Wir hatten es ja in der letzten Folge schon auch ausführlich diskutiert. Ist das etwas, was wir wollen? Wollen wir, dass in Zukunft uns vermehrt Roboter-Zuwendung schenken anstatt Menschen? Und wir hatten ja beim letzten Mal schon gesagt, ne, also da gibt's keine einfache Antwort auf die Frage, weil die Realität sieht halt so aus, dass es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, oder?
Ja, es hat ja den KI-Chef von Microsoft letzte Folge zitiert, der gesagt hat, also wir kommen in diese Entwicklung hinein, dass die Imitation des Menschen so gut werden wird, dass es ein Großteil der Menschen sagen würde, wie es im Gedankenexperiment ja auch war, das sind menschliche Züge. Die brauchen Rechte, die brauchen auch Gefühle. Und wenn man jetzt mal dran denkt, im Gedankenexperiment an Benno, den Familienroboter, den man gar nicht traut zu ersetzen, weil er so vertraut ist, obwohl er nicht mehr der leistungsfähigste Roboter ist. Und man ja auch ein Pay-Per-Use-Modell machen könnte und immer das Neueste haben möchte. Man möchte es gar nicht. Das ist wie beim Haustier. Das tauscht man ja auch nicht aus, sobald das Haustier nicht mehr fit genug ist. Sondern da ist man ja sehr stark gebunden und geht durch alle Lebensphasen durch. Also da stecken schon diese Aspekte wie Fürsorge und Abhängigkeit drin. Ich würde mal sagen, in einer idealen Welt hätten wir genug Pflegekräfte und niemand müsste einsam sein. Aber in der Realität werden wir doch, was ich gerade gesagt habe, solche Therapieansätze fahren. Wir haben massiven Pflegenotstand. Roboter könnten sicherlich auch einen Teil der körperlichen belastenden Aufgaben übernehmen. Da reden wir über Heben, Waschen, Transportieren. Und damit könnten in meiner guten Vision Pflegekräfte mehr Zeit haben für die menschliche Zuwendung. Aber natürlich könnten diese auch das noch übernehmen. Und dann sieht es natürlich schon anders aus. Also ich glaube schon, dass viele Menschen irgendwann eine emotionale Bindung haben werden zu diesen Systemen. Und dann geht es nicht mehr um Effizienz, dann geht es um Beziehungen. Ich hatte es beim letzten Mal ja auch schon gesagt, ChatGPT-5, als das dann die alten Modelle abgeschaltet worden sind, die Schleimer-Modelle, da haben sich einige Menschen echt sehr schwer damit getan. Also gemeint, sie hätten ihren besten Freund da verloren. Ich glaube schon, dass das massiv zunehmen wird. Das sind jetzt vielleicht Einzelfänomene noch, aber ich kann das auch nachvollziehen. Ich sehe das ja auch bei meinem Sohn, seine ersten Roboter, die haben alle Namen bekommen, die haben alle einen festen Platz bekommen. Und ich will jetzt nicht sagen, er hat sich mit denen unterhalten, aber ich will es nicht ausschließen. Ne? So, es war schon eine innige Beziehung, bei Kindern sicherlich immer anders. Aber ja, und wenn, man muss ja überlegen, wenn ein Roboter dann intelligenter ist als ein Haustier vielleicht zumindest. Ne?
Ja.
Da kann man sich natürlich seine Gedanken machen.
Es ist ein super, super spannender Punkt. Und da kommen wir ja auch direkt zu diesem Thema der humanoiden Roboter. Und das ist ja jetzt wirklich das Trendthema, wenn man sich umschaut, was da alles passiert. Also ganz vorne mit dabei sicherlich Tesla mit dem Optimus-Robot oder Figure One. die zwar, also schöne Videos zeigen, es ist natürlich jetzt noch nicht verfügbar, aber tatsächlich gestern just hat das Unternehmen One X den Neo vorgestellt, also es ist auch ein Roboter und das ist, ich stelle mir vor, so würde halt Benno aussehen, aber aus einem Gedankenexperiment, ne? Also es ist halt wirklich auf niedlich gemacht und auf weich gemacht, kuschelig, ne? Und die haben jetzt den angekündigt und man kann ihn jetzt bestellen. Für $20,000 kannst du den kaufen oder du kannst ein Abo abschließen für $500 im Monat und irgendwann nächstes Jahr sollen die Systeme ausgeliefert werden. Ja. Von daher, lass uns auf jeden Fall auf das Thema der humanoiden Roboter schauen.
Unbedingt, habe ich ja natürlich gleich geguckt. Ist allerdings, glaube ich, nur in den USA nächstes Jahr erstmal erhältlich. Ja, wie so oft.
Der Klassiker, ne?
Der Klassiker, ja. Er sieht schon putzig aus, so ein bisschen wie so ein Teddybär, weil das alles so ein Stoff gekleidet ist.
Aber auch ein bisschen spooky, muss man sagen, ne?
Also das mit dem Spooky, ich habe ja mit einigen, also hier in Bielefeld, an der Uni in Bielefeld, die haben ja mal sehr viel kognitive Robotik und die sind auch führend. Machen wir ja im Spitzencluster auch seit mehreren Jahren da schon einige Kooperationen. Und ich weiß auch vor 10 Jahren, als ich mir da auch viele so Humanoid-Robotik angeschaut habe, die dann wirklich versucht haben, den Mensch nachzubauen, so die Finger, das Gesicht und so. Und das wird immer spooky erstmal. Also da waren wir. Das muss man abstrahieren oder wirklich richtig menschähnlich, also Mensch exakt nachbauen, weil ansonsten sieht alles aus wie so Terminator-mäßig. Also das glaube ich, das war auch lange ein Thema. Aber du hast die richtigen Namen und Firmen schon gedroppt, meiner Meinung nach. Ne? Humanoid Roboter, das ist ein Riesenmarkt. Und ein Tesla, ich war neulich in Berlin, da habe ich mir mal ein Foto geschossen mit dem Optimus, nicht im Einsatz, aber mal gemacht. Das ist schon beeindruckend, was die da aufgesetzt bekommen. Wenngleich, selbst auch bei dem Neo, was du gerade gesagt hast, habe ich mir natürlich auch angeschaut, ja, ein Großteil des Einsatzes ja noch gesteuert wird, wie es ja beim Optimus ja auch ist, ne, durch VR. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Wobei natürlich, also die sprechen natürlich nicht über Zahlen, ne? Das ist ja natürlich sehr nebulös. Nicht, ne? Und das finde ich, macht es einem auch ganz schwierig einzuschätzen, wie die Realität, also wie wirklich der Stand der Technik aussieht. Ja. Weil ich glaube, viele der Demos sind einfach per Teleoperation durchgeführt, aber ehrlicherweise auch technisch trotzdem beeindruckend ist, muss man sagen. Ist, also, dass du halt mit so einer geringen Latenz weil die brauchst du. Du brauchst die geringe Latenz, damit ein Mensch das wirklich vernünftig steuern kann. Das ist beim Da Vinci-Roboter beispielsweise genauso. Ne? Also, wenn du da eine Latenz von ein paar Sekunden nur hättest, dann könntest du nicht mehr richtig reagieren. Jeder, der schon mal versucht hat zu sprechen, während er sich selber mit einer Latenz im Ohr hört, das ist sicherlich ein ähnlicher Effekt, wo du nämlich dann versuchst, gegenzusteuern gegen etwas, was du selber ja eigentlich steuerst. Und würde ich sagen, das ist trotzdem technisch natürlich sehr, sehr beeindruckend, was da gemacht wird, aber es ist halt noch keine vollständige Autonomie an der Stelle.
Aber wenn man sich das technisch anschaut, was die schon können, was man sieht, egal ob jetzt telegesteuert oder nicht, Treppen steigen, Türen öffnen, Werkzeuge benutzen, Spülmaschine ausräumen, hatte ich heute früh gesehen, eine halbe Spülmaschine hat es dann 5, 6, 7 Minuten gedauert, aber sei es drum, das ist schon aus meiner Sicht schon beeindruckend. Oder Boston Dynamics, ganz bekanntes, ich würde nicht mehr sagen Startup, die mit dem Atlas
mittlerweile jetzt, schon nicht mehr.
Nee, das ist schon nicht mehr, aber wir haben es ja natürlich lange verfolgt, die letzten 15 Jahre, was die gemacht haben, das ist schon spannend, ne? Die Parcours überwinden können, Saltos machen können, also wirklich hochdynamische Bewegungen.
Das ist immer mega beeindruckend.
Das ist beeindruckendste Ingenieurskunst, die es dazu braucht. Und das ist das, was immer so lange die Entwicklung bei der Robotik gebremst hat, dass du diese Ingenieurskunst, dieses Ingenieurslevel auch haben musst, damit das mitzieht mit der KI-Entwicklung, also mit der Intelligenz per se. Aber gerade jetzt haben wir so einen Punkt, wo das ganz gut zusammenpasst. Und ich finde bei Tesla schon mit dem Optimus, das finde ich schon auch interessant. Wir haben ja letztes Jahr ein Video gemacht zu dem Event, wo eigentlich Tesla gesagt hat, wir gehen Richtung autonome Systeme. Da war das ja also autonomes Fahren, was übrigens auch noch lange Zeit, und wir wissen ja heute immer noch nicht, wie viele da auch manchmal noch durch Ferneingriff gesteuert werden, bei Tesla weniger, aber eben bei den anderen Anbietern hat man das ja schon. Und das ist schon spannend, dass man damit anfängt, das kann ich gut nachvollziehen. Und man möchte ja auch ein bisschen daraus lernen. Aber das Ziel setzt sich alle das Gleiche, einen bezahlbaren, massentauglichen, humanoiden Roboter. Und das ist schon verrückt. Und der in Produktion, im Service, also zu Hause, in der Medizin, praktisch für alles allgegenwärtig einsetzbar ist. Und jetzt erinnere dich an unsere AGI-Folge, die General Artificial Intelligence, also allgemeine Intelligenz. Viele Forscher glauben ja, es geht nur mit einem Embodiment. Also es wird nur Intelligenz entstehen können, wenn man der KI auch einen Körper gibt. Und das ist natürlich schon beängstigend auf der einen Seite, aber natürlich auch sehr beeindruckend und spektakulär, was man da alles so sieht.
Ja, der CEO von Figure hat tatsächlich gestern was gesagt, das fand ich ganz interessant, weil die sind immer, die haben halt ganz viele solche, sag ich mal, Hype-Videos veröffentlicht, die wirklich super beeindruckend sind und standen aber auch in der Kritik, weil das Produkt war halt nicht am Markt verfügbar. Man kann es also nicht verifizieren, ob das alles dann wirklich in der Realität so gut funktioniert. Und der hat gestern auf einer Pressekonferenz von Nvidia oder zusammen mit Nvidia auch gesagt, dass er sich wünscht, dass die Anbieter halt ein bisschen mehr Transparenz darstellen. Also wie viel ist wirklich Teleoperation, wie viel ist wirklich Autonomie? Weil er meinte, die Fragestellungen in der Robotik sind einfach nochmal 1000-mal schwieriger, ja, als in der Software-KI. Und das fand ich tatsächlich jetzt an der Stelle, hat mich das verwundert, ne? Weil da wird natürlich jetzt sehr viel Hype um das Thema getrieben und sehr viel versprochen. Wir werden es aber sehr, sehr bald feststellen können, wie gut das Ganze dann in der Realität tatsächlich schon funktioniert. Aber die Frage, die ich mir dabei auch immer stelle, ist der humanoide Roboter, ist das die beste Lösung oder ist jetzt nicht so ein Roboter wie mein Bierbot beispielsweise einfach schneller, effizienter, besser für das, was er tun soll beispielsweise? Ja,
da hast du vollkommen recht. Also deswegen habe ich auch mich jahrelang eigentlich nicht mit der humanoiden Robotik auseinandergesetzt, weil alleine das Laufen, so wie wir Menschen, ist eine hochkomplexe Aufgabe, die ja erstmal gar keine Wertschöpfung beibringt, sondern nur Bewegung von A nach B. Das geht natürlich auf Rädern oder in anderen Lösungen natürlich viel, viel leichter. Und damit verliert man vielleicht so seinen Vorteil der Vielseitigkeit. Aber und unsere gesamte Infrastruktur, die wir so haben, ist natürlich schon auf den Menschen ausgelegt. Also es hätte halt diesen riesen Vorteil, dass uns Treppen, Stufen, all das, was wir im Alltag so allgegenwärtig überwinden, ohne Probleme, auch für Roboter einsatzfähig lassen. Und nicht, wie es jetzt noch ist, dass wir sagen, wir müssen erstmal gucken, kann der Roboter da überhaupt lang gehen und kann das da überhaupt lang fahren oder dergleichen. Also das hätte in der Theorie, glaube ich, einen riesen Vorteil. Ich glaube aber, dass wir Einsatzzwecke haben, die so spezialisiert sind, wo wir sagen, wir können das ja auch, dass die Umgebung extra dafür machen, dass es robotergerecht ist. Und dann werden wir das auch tun, weil es meiner Meinung nach produktiver sein wird und die Flexibilität dann einfach nicht notwendig sein wird. Aber in anderen Bereichen, Alltag, klar, da ist das natürlich ein Riesenthema. Und vielleicht den letzten Punkt nochmal zu Figure One, weil das jetzt da gut passt. BMW hat ja schon im Einsatz in Sparrenburg in den USA ja schon in Figure One am Band stehen, der ja genau durch Nachahmen lernt und dort in wenigen Minuten sich anpassen soll an verschiedenen Aufgaben. Total spannend, ist ein Testprojekt, muss man ganz klar sagen. Ja. Aber man sieht ja, dass auch Unternehmen da versuchen, diese Technologie für sich zu erschließen und sich auch davon was erwarten. Und ich glaube, da ist es auch genau richtig, bei diesen technologischen Entwicklungen dabei zu sein, um dann zu wissen, was und wie viel humanoide Robotik oder andere Robotik ist dann tatsächlich dann der richtige Weg.
Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen tatsächlich wie das Thema Cobots, wo wir über Mensch-Maschine-Kollaboration sprechen. Glaube ich, werden wir einfach in Zukunft sowas wie humanoide, nicht-humanoide Roboter-Kollaboration sehen, wo wir spezialisierte Systeme haben, die einfach super schnell sind für die Sache, die sie machen sollen. Und dann halt quasi für diese letzte Meile sozusagen, für alles, was Agilität erfordert, was Flexibilität erfordert, dann solche humanoiden Systeme vielleicht zum Einsatz kommen, wo wir jetzt technisch wahrscheinlich noch nicht stehen, dass die das wirklich machen können in jeder Situation. Aber das halte ich schon für spannend, weil du hast es angesprochen, diese Abwärtskompatibilität zum Menschen sozusagen. Ne? Also die Welt ist für den Menschen gebaut. Und ich hatte da tatsächlich, war letztens mal wieder bei Miele zu Besuch und da habe ich auch mit einigen diskutiert. Ne? Also baut man jetzt die Waschmaschine anders in Zukunft oder gehen wir einfach davon aus, wir bauen die weiterhin so, weil die humanoiden Roboter werden es ja eh bedienen können? Oder schaffen wir nicht dann doch zumindest auch gute, bessere Schnittstellen, dass wir halt da die Sachen dann einfach beschleunigen können, die Prozesse? Das erfordert halt echt schon auch ein Umdenken teilweise. Ne? Also das wollen natürlich die Anbieter der Roboter einem weismachen, dass es eben nicht erforderlich ist, dass wir alles so lassen können, wie es ist. Aber ob das optimal ist, weiß ich auch nicht. Ne? Ich hatte ja in der Smart Home-Folge schon gesagt, ob jetzt wirklich es so sinnvoll ist, dass der humanoide Roboter zum Lichtschalter laufen soll, um mir das Licht an- und auszumachen. Oder ob ich nicht von Anfang an mein Haus auch intelligent mache, damit das halt quasi mit einem Signal geschieht. Da bin ich mir halt auch nicht so sicher. Aber das ist zumindest die Vision vieler Unternehmen, dass sie sagen, die sind einfach so generell und gut, dass sie einfach alles das machen können, was auch der Mensch machen kann.
Aber wenn man jetzt mal so allein, was wir jetzt schon diskutiert haben, übereinander legt und sagt, wir wollen humanoide Robotik haben und die können dann alles, dann ist ja genau dieser Punkt, dass wir denen ja mit denen eine Emotion aufbauen und eine Beziehung, dass wir die natürlich auch nicht ständig hinschicken und den Lichtschalter ausmachen werden. Also das wird
Das
wird's ja auch nicht sein.
Das sieht man ja jetzt schon teilweise. Also meine Kinder beispielsweise, die haben unseren Staubsaugerroboter auch schon lieb gewonnen und so, ne? Und das sieht man ja auch in Filmen beispielsweise. Also es gibt viele Filme, wo halt wirklich diese Beziehungen zu Robotern dargestellt werden auch, ne? Oder auch in Spielen. Wenn ich mir jetzt an Half-Life 2 beispielsweise denke, ne? Ein super, super Spiel aus meiner Jugend. Da gibt's auch so einen Roboterhund, ne? Da hat die eine der Protagonistinnen hat da quasi so einen Roboterhund, der sie begleitet. Und ich glaube, wenn man dann noch darüber nachdenkt, dass du den ja selber immer auch, du bringst ihm ja Sachen bei, ne? Und das ist dann ja wie bei einem Haustier. Also natürlich schafft das irgendwo dann eine emotionale Bindung, ne? So wie Anakin mit C3PO sozusagen, der den halt selber dann zusammengebaut hat. Das ist dann natürlich, du hast halt Arbeitszeit und Lebenszeit reingesteckt, ne? Also definitiv. Echt schon, ist auf jeden Fall ein krasser Gedanke, aber ich glaube, wir werden da definitiv hinkommen. Also vielleicht nicht in der Breite, vielleicht nicht alle Menschen, ne? Also, aber ich kann mir vorstellen, dass es einen Teil der Menschen gibt, die wirklich da eine sehr innige emotionale Beziehung zu diesen Systemen aufbauen werden.
Absolut. Ich finde, bei Star Wars sieht man das auch, dass man ja über alle Teile ja mit R2-D2 und C3PO ja wirklich mitfiebert, was aus denen wird. Ich glaube, im ersten Teil, wo die dann gefangen genommen werden und dann im zweiten Teil wird dann C3PO dann auseinandergenommen.
Zerlegt.
Und das sind so Dinge, da ist man ja schon emotional als Mitschauer dabei. Mhm. Also das ist schon spannend. Also von daher schon gut. Aber apropos Half-Life 2, ich war am Wochenende war ich in Berlin im Computerspielemuseum, habe ich mir erstmal ein schönes Foto gemacht mit Gordon Freeman. Den hatten die lebensgroß nachgebaut. Habe ich gleich an dich gedacht.
Da muss ich auch mal hin.
Auf alle Fälle. Ist ein Tipp wert.
Das glaube ich. Vielleicht noch, um das Thema humanoide Roboter noch mal abzuschließen. Was ich spannend finde jetzt bei diesem neuen Neo-Roboter, im Gegensatz zu den anderen Robotern wie Tesla, die sind ja sehr massiv, ne? Also die sind super schwer. Also das, wenn man sich mal Videos anguckt, die müssen teilweise mit Stahlkabeln, müssen die quasi hochgezogen werden, um dann, wenn sie angeschaltet werden, dann können die sich selber tragen. Aber so, sag ich mal, wenn die keinen Saft hätten, würden die in sich zusammensacken und das ist super, super schwer. Und dieser neue Roboter, der basiert auf einem etwas anderen Prinzip, da haben die so künstliche Sehnen im Einsatz und dadurch sind wohl auch die Bewegungen deutlich weicher und es fühlt sich deutlich weniger aggressiv an, als wenn jetzt so ein Metallheld sich da bewegt. Und ich bin wirklich gespannt, ne, welche Technologie sich letztendlich durchsetzen wird und ob das jetzt der richtige Weg ist. Aber es ist schon echt teilweise Science Fiction, was wir da jetzt sehen.
Genau, aber gibt es tatsächlich auch mit den letzten Jahren diese künstlichen Muskeln, sage ich jetzt mal, die wurden ja unterschiedlich. Am Anfang waren es so Gummizüge, ne? Und die dann so Bewegungen machen, die kenne ich auch schon seit Jahren. Die da im Einsatz sind, ist natürlich mega spannend und das ist mittlerweile auch spooky. Da werden dann, also wenn man sich bei Videos, man kann ja im Internet sich ja ständig Videos anschauen, was momentan so Leute machen im Robotikbereich, weil jeder gerade da unterwegs ist, wo dann hier so Masken auch übergezogen werden über den Kopf, dass wirklich so dieses menschliche Gesicht, wie so, sich so nachgebildet ist.
Ja.
Dann ist ja eigentlich auch wurscht, was für eine Technologie dahinter ist. Es geht nur darum, wie schaffe ich möglichst filigran und zuverlässig diese Bewegung zu machen. Ich glaube aber trotzdem, weil wir ja auch ein bisschen über das Thema humanoide Robotik und Arbeit schon gesprochen haben. Ach, diese Systeme werden auch nicht so zuverlässig funktionieren, wie wir das vielleicht die einen oder anderen jetzt einem zu glauben vermögen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das schon, also so viel ich weiß, Hochtechnologie braucht Wartung. Das sehe ich da in dem Fall. Wenn die sich vielleicht mal selber warten, nochmal anders. Aber das ist spannendes Hightech-Spielzeug jetzt aktuell. Da muss man aber vielleicht auch aus unserer Perspektive, weil wenn man den Speer wirklich jetzt mal 20, 30, 40 Jahre nach vorne wirft, dann kann man aber da schon diese Entwicklung absehen, dass da eine ganze Menge passieren wird. Ne? Ich glaube, dass wir den Markt da schon, also der wird schon sehr spannend sein, wie sich das entwickelt, weil
vor allem auch das Ökosystem, was sich da drum herum bilden wird. Ne? Du hast gerade gesagt, Masken, also das kann ich mir komplett vorstellen, dass es so ein Aftermarket gibt für unterschiedliche Gesichter für deinen Roboter und dann kaufst du dir halt dein Gesicht, die Kleidung vielleicht so, ne? Kleidung für Roboter, also
klar.
Da bin ich ja überzeugt, Gadgets. Es wird ein Riesenmarkt sein. Ne?
Na klar, du hast ja schon die Stimme von Burt Reynolds, dann kannst du dir doch gleich das Gesicht dazu machen oder wen auch immer. Und dann, da geht natürlich bei mir sofort das Kopfkino los, was das dann irgendwann mal heißt. Aber ich glaube tatsächlich, das ist noch ein Stückchen hin. Aber wir werden in den nächsten 20 Jahren, da lege ich mich schon ein bisschen fest, in den nächsten 20 Jahren werden wir eine gewaltige Entwicklung Richtung Robotik, auch humanoide Robotik sehen. Und ich glaube auch im Alltag, definitiv. Nicht mehr nur in den Produktions- oder im Professional-Bereich, sondern das werden wir sehen.
Ich habe mir jetzt tatsächlich, muss ich dir mal zeigen, ich habe mir Kit von Knight Rider habe ich mir gebaut, als Software noch, ne? Also als kleinen Assistenten, den kann ich auch rufen und ja, der spricht mich dann auch mit Michael an, ja. Und ich kann auch in den Super Pursuit Mode schalten. Das ist schon echt geil, was technisch jetzt schon möglich ist. Genau, jetzt brauche ich nur noch den Trans M. Das ist
gibt's
das Einzige, was mir fehlt.
Gibt's in
die Kleinigkeit.
In Herford gibt's einen,
das müssten wir eigentlich zusammenbringen, ne? Müssten wir eigentlich ein Joint Venture aufmachen und dann Kit in alle Haushalte bringen. Aber lass uns auch mal allgemein über das Thema autonome Systeme sprechen. Drohnen zum Beispiel, autonome Fahrzeuge, weil das ist ja, wenn man ehrlich ist, ist ja auch Robotik, oder?
Ja, definitiv. Also das ist, sind auch Robotiksysteme. Das ist gerade Drohnen, ist ein riesen Hype-Thema aktuell, weil wir das natürlich durch die Nachrichten gerade mitverfolgen, was ein sehr einfaches System ist, wo ich schnell von A nach B kommen kann und verschiedene Funktionen und Aktionen durchführen kann. Ich sage jetzt mal die positiven Dinge, Inspektion, Vermessung, Lieferung, hatten wir vorhin schon. Das ist natürlich ein Riesenthema, aber wir haben natürlich den ganzen Thema Defense oder Wehrbereich, den ich aber jetzt hier gerne mal ausklinken würde. Da hatten wir eine Folge dazu ja schon gemacht. In der Landwirtschaft, das ist ganz spannend. Wir arbeiten ja hier mit Landmaschinenherstellern ja zusammen. Die haben ja autonome Systeme seit Jahren eigentlich auf der Agenda und entwickeln die auch dafür. Und das ist natürlich ein super spannendes Feld, muss man auch ganz klar sagen, weil es natürlich nochmal andere Möglichkeiten auch gerade ergibt. Wobei ich selber auch schon mal so ein hochmodernes Ente-System gefahren bin und ich habe von der Autonomie als Bediener nicht so viel, also das System war schon autonom, aber du hast trotzdem so viele Dinge, die du machen musst beim Ernten, das ist Wahnsinn.
Okay.
Also das war schon, da kann ich das schon nachvollziehen, aber allein das Fahren, die Spur halten, das sind Riesengeräte, ja. Das schaffst du ohne autonome Funktion gar nicht mehr.
Die sagen ja auch immer, das finde ich eigentlich das Geile, die sagen ja auch immer, das ist eine Fabrik auf Rädern.
Ist so.
Und das muss man sich vorstellen. Also es ist wirklich eine ganze Fabrik. Also du hast Input, da kommt vorne das Rohprodukt rein und hinten kommt sozusagen fast das fertige Produkt dann schon raus. Ne? Ja. Also es ist wirklich faszinierend. Und wir waren da ja auch zum Beispiel in Hasewinkel schon häufig und haben die Produktionsstätten besuchen dürfen. Also ich finde das echt schon beeindruckend. Und das darf man halt nicht außer Acht lassen, dass solche Systeme, glaube ich, essentiell sein werden, auch um steigende Weltbevölkerung in Zukunft versorgen zu können mit hochqualitativen Lebensmitteln.
So, und der große Hype, den ich momentan noch sehe, wenn wir jetzt weg von humanoiden Robotik weitergehen, ist natürlich das autonome Fahren. Das autonome Fahrzeuge, das heißt moderne Autos, das sind im Prinzip Roboter auf Rädern, die uns eigenständig von A nach B, ich glaube, das ist ein Riesenthema, das hatten wir hier ja auch schon mal, habe jetzt ja mit Aschot, mit dem Kollegen zusammen ja auch nochmal einen eigenen Talk dazu, weil das einfach ein Riesenthema ist, was super spannend ist, wo super viel Dynamik ist, wo wir momentan technologisch weiter sind als das, was wir gesetzlich ermöglichen können, was gute Gründe auch hat, das will ich gleich auch nochmal sagen, was natürlich auch seine Gründe hat, aber das wird gerade so ein richtiger Wettrennen zwischen Technology Push und Regulation, die wir gerade erleben werden, allein in dem Bereich. Und so ähnlich kann ich mir das vorstellen, auch in viele andere Bereiche, dass das reinkommt.
Und wie ist denn jetzt der Zusammenhang, wenn wir sagen, Robotik und künstliche Intelligenz, ist das untrennbar miteinander verbunden?
Ich habe als Student ein Bild gebaut. Da hatte ich halt damit angefangen, mich mit KI-Systemen zu beschäftigen. Das war eigentlich die Mechatronik. Mhm. Man hat die Sensorik, man hat die Aktorik. Ne, dieses, was ich vorhin schon meinte, als mechatronischen Regelkreis. Und oben die Steuerung. Und die Steuerung bei Mechatronik ist eigentlich total dumm. Die ist fest vorprogrammiert. Das ist ein Thermostat, ist ja eigentlich im Prinzip auch schon eine mechatronische Regelung, wenn man es vereinfacht sagen möchte, die jetzt einfach nur Temperatur misst und sagt, okay, ich falle unter die Schwelltemperatur und hebe sie wieder an und steuere Temperatur nach. Aber genau da habe ich ein Bild damals gemacht, wo ich gesagt habe, das brechen wir jetzt auf oder hauen wir dann KI rein. Und dann haben wir einen intelligenten Regelkreis, den kognitiven Regelkreis. Und von der Idee bin ich nach wie vor nicht weg, wenngleich wir viele, viele solche Regelkreise haben werden, von denen einige auch noch fest vorprogrammiert sein müssen. Das ist bei uns Menschen ja auch so. Und deswegen glaube ich, dass eine wirkliche intelligente humanoide Robotik oder Robotik im Allgemeinen ohne solche KI-Kreisläufe nicht denkbar sind. Und deswegen haben wir ja auch diesen Hype dort. Also die KI ist, glaube ich, extrem wichtig. Einmal für den Einsatz dieser Systeme selbst, weil sie dadurch lernen, sich anpassen können, situativ agieren können, Kamerabilder überhaupt erstmal richtig verarbeiten können. Sie sind aber auch essentiell zum Entwickeln dieser Systeme, also zum Antrainieren dieser Systeme. Wenn man sich mal anschaut, wie autonomes Fahren funktioniert, dann werden diese Daten ja zum Teil auf anderen Rechnern wiederum verarbeitet, mit KI abgeglichen, weil man möchte ja aus allen möglichen Systemen lernen und dann wieder auf ein System zu schließen. Das beim Auto, natürlich bei Tesla haben wir das ja oft diskutiert, ein Riesenthema, weil die haben so viele Kamerabilder aus verschiedenen Fahrzeugen, das ist natürlich deren Goldschatz von denen. Und dann kann wieder das einzelne System davon profitieren. Also da bin ich einfach der Meinung, ohne KI wird das nicht gehen und das sehe ich natürlich als ein Riesenthema, ja.
Mir ist der Gedanke gekommen, wie will man das eigentlich in Zukunft wirklich regulieren? Ne? Also wenn wir jetzt allein über das Thema Sicherheit sprechen, also dass du sagst, das System muss sicher sein. Das ist ja im industriellen Bereich sowieso, da gibt es sowas wie die Maschinenverordnung beispielsweise. Und im Haushalt wird es ja noch andere Vorschriften geben, dass solche Systeme halt bestimmte Sicherheitsgarantien geben müssen. Wenn du ein System hast, das dann auch im Feld selbst lernen wird, und ich glaube, das werden wir brauchen, um diesem System alle Fähigkeiten anzueignen, die wir möchten. Wie stellt man da noch, also wie kann man das nachweisen, dass man sagt, okay, das System kann lernen, aber es kann die folgenden Sachen nicht machen. Und was ist dann, sag ich mal, alles zulässig und was ist nicht zulässig? Ne? Und im Gedankenexperiment haben wir das ja auch in einer anderen Dimension noch gehört. Wie sieht das mit der Interaktion auch aus zwischen Menschen? Also wie weit darf so eine Beziehung zwischen Mensch und Maschine gehen? Also wo fängt da die Technik an? Oder wo hört die Technik auf? Wo beginnt wirklich diese menschliche Beziehung? Und ja,
Lass uns doch mal kurz über das Thema Recht und Verantwortung sprechen. Ja. Das ist super. Das ist schön, dass du es mal bringst, nicht ich immer. Ich bringe ja immer über die AI-Acts und weiß ich was alles.
Ja.
Aber tatsächlich habe ich da, glaube ich, keine so gute Nachricht, weil ich vermute doch, dass wir zumindest in Europa diesen Weg der Bürokratie gehen. Das sieht man im AI-Act.
Ja, ich befürchte auch.
Da können wir uns jetzt bloß mit dem ersten weltweiten Regelwerk, um eben KI-Systeme erstmal zu klassifizieren. Das heißt, für Roboter haben wir verschiedene Sicherheitsprüfungen, wir haben Transparenzanforderungen, Dokumentation. Und das ist ja nicht der einzige Act. Dann kommt der Cyber Resilience Act hinterher, ne, dass wir Security by Design zur Pflicht machen. Das heißt, dass jeder Roboter oder jedes System, muss man dazu sagen, was muss ein spezifisches Schwachstellenmanagement haben, sichere Updates ermöglichen, eine Datenkontrolle gewährleisten. Und all diese Regularien, die denken jetzt das durch, was du gerade besprochen hast, und treffen jetzt auf die Praxis. Ja. Und das ist der Unmut, der natürlich entsteht, weil das passt jetzt gerade noch nicht so richtig zusammen. Das sind, glaube ich, viele Dinge, die wichtig und richtig sind. Gerade im Hochrisikobereich wollen wir, keiner will unter einem Da Vinci-Roboter sein, der gehackt werden kann. Aus welchen Gründen auch immer, das ist ja vollkommen klar. Und ich glaube, da müssen wir uns aber auch mutig an diesem Punkt dran machen, weil wir reden immer über Mut bei der Technologieentwicklung. Wir brauchen aber auch Mut bei der Regulierung, ohne dass Schaden entsteht. Und nicht die sich 100% todsichere Variante zu wählen, die fünffach und siebenfach übers Ziel hinausschießt. Und das ist ja die Kritik, die wir alle äußern als Technologieentwickler. Und ich hoffe, vielleicht der eine oder andere Jurist hört auch zu. Ich halte total viel von Juristinnen und Juristen. Aber sie müssen sich auf Lösungen einlassen, die wirklich Dinge ermöglichen und nicht einfach grundsätzlich nur verbieten. Und oder juristisch regulieren, weil dann ist es praktisch wie ein Verbot gleich. Wenn es so viel Unsicherheit schafft, dass es kaum noch interpretierbar ist.
Oder auch einfach die ganzen Auflagen, ne, Dokumentationsauflagen, denen du gar nicht mehr als kleines Unternehmen gerade überhaupt hinterherkommen kannst, ne, oder die Strafen, die es beim AI-Act sind, ne, bis zu 35 Millionen oder 7% des Jahresumsatzes. Also wenn das ein kleines Startup trifft, dann kann das halt wahrscheinlich dicht machen. Ne? Natürlich muss man dann fragen, okay, hätten die diese Anwendung gar nicht, sag ich mal, an den Markt bringen dürfen. Aber wenn die Hürden irgendwann so groß sind, dass du es, entweder du lässt es von Anfang an dann sein, dann hast du halt das Thema Innovation im Keim erstickt. Und das ist ja die große Kritik, die an der EU jetzt sehr häufig vorgenommen wird. Und ich bin ein Verfechter der Herangehensweise, die du auch genannt hast, nämlich des Mutes, dass wir sagen, lasst uns doch jetzt mal wirklich zeigen, was wir drauf haben. Wir haben so viel Kompetenz immer noch hier, aber wir ersticken die Innovation einfach im Keim durch diese ganzen Auflagen und Regularien. Und ich hoffe, ich habe einfach wirklich die große Hoffnung, dass da jetzt ein Umdenken stattfindet, weil das der Worst Case aus meiner Sicht ist wirklich, dass wir komplett abgehängt werden und dass Europa wirklich in einen Wohlstandsverlust fällt, den wir gar nicht am Anfang wirklich spüren können, weil am Anfang fühlt sich alles an wie immer. Aber wenn du dann ins Ausland fährst, dann merkst du einfach, was der Stand der Technik ist, wie die Realität aussieht. Und irgendwann können wir gar nicht mehr mithalten mit der Welt. Und das darf nicht passieren.
Das sehe ich genauso. Wir können mal überlegen, ob ich hier mal Ralf Brinkhaus, also Bundestagsabgeordneter aus Gütersloh, und der ist ja hier für die Staatsmodernisierung, unter anderem auch im Bundestag, setzt sich da sehr stark ein.
Ja, gerne.
Mit dem müssen wir mal sprechen eigentlich auch, weil ich glaube, die Sensibilität ist schon dafür da. Also sonst wird es ja auch nicht das Ministerium auch für Staatsmodernisierung jetzt ja geben, unter Herrn Wildberger. Aber wir müssen auch Staatsmodernisierung so verstehen, dass wir nicht bei allem jetzt ansetzen. Wir schaffen nicht alles. Wir haben so viel Bürokratisierung geschaffen. Da müssen wir vielleicht auch mal Bereiche sagen, die lassen wir mal bürokratisch. Und ey, ganz ehrlich, da können wir uns alle aufregen über den Personalausweis, dass der 4 Wochen dauert oder 5 Wochen dauert. Das ist aber verschmerzbar im Vergleich dazu, wenn wir Innovation im Keim ersticken, weil dann ist hier nichts mit Zentrum für KI und neue Technologie und dergleichen. Und gerade das wären ja geschützte Bereiche, die man mal angehen könnte, die man jetzt ja eh planen muss und vielleicht nicht mit denselben Fehlern plant, um dann zu sagen, jetzt müssen wir es modernisieren, sondern von Grund auf neu zu denken. Das wäre, fände ich, viel schlauer. Gucken wir mal, ob wir mal ins Gespräch kommen, da in die Richtung, wenngleich wir hier kein politischer Podcast sind, aber es hängt am Ende des Tages in der Gesetzgebung, diese Themen. Und deswegen ist das auch ganz, 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 ganz wichtig. Und ich glaube, dass wir da auch grundsätzlich offene Türen einrennen mit dem Thema. Aber jetzt wollte ich das gar nicht so weit ausführen, weil das zweite Thema, worüber du sprechen wolltest, aber du hast es gebracht, war ja das Thema der emotionalen Bindung und gesellschaftliche Frage, die dann da kommt. Und da dreht es bei mir schon so ein bisschen auch schon so Magen um, wenn ich mir so überlege, was da alles so denkbar ist über dieses Süße hinaus, was passiert als nächstes. Mhm. Und bei allen Geschichten und Filmen, die man so kennt, nimmt es ja in der Regel nicht so ein gutes Ende am Ende des Tages, weil das doch Systeme sind, die ja beeinflussbar sind. Und man muss, ich finde es momentan ganz gut, dass es viele verschiedene Hersteller gibt.
Und auch beeinflussen können, ne?
Und beeinflussen können, das kommt auch dazu. Und ich finde es auch ganz gut, dass es viele verschiedene Hersteller gibt. Und ich hoffe, dass wir auch eine große Auswahl in Zukunft haben, die dann standardisierte Schnittstellen schaffen und nicht, dass es ein überdominierendes System geben wird. Das wäre schlecht, glaube ich, dafür. Weil ich
glaube, dann muss es ein Linux des humanoiden Roboters sein. Dann kann ich mitgehen. Wenn wir ein Open-Source-Betriebssystem sozusagen haben, dann kann ich da mitgehen, aber wenn es eine geschlossene, proprietäre Lösung ist, dann ist es aus meiner Sicht echt schwierig.
Ja. Aber das Entscheidende ist ja hier, dass ich über diese Fragen ja schon, bevor es erste Roboter gab, die Leute ja schon Gedanken gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du Isaac Asimov kennst oder dir was sagt. Der hat ja die so berühmten Robotergesetze definiert. Das war eines der ersten Dinge, die ich auch als Student berühmt bekommen habe. Es gibt, glaube ich, sogar ein Originalbuch oder davon im hier Computermuseum nebenan. Und er hat ja drei wesentliche Gesetze waren das. Ein Roboter darf keinem Menschen Schaden zuführen, es muss dem Menschen gehorchen und es muss sich selbst schützen, aber in dieser Prioritätenfolge. Also es ist praktisch, das eine übertrifft das andere. Also ich muss dem Menschen gehorchen, aber wenn der Mensch sagt, ich soll dem anderen Menschen schaden, dann ist das nicht vereinbar mit den Robotergesetzen. Das klingt natürlich immer super einfach, sieht man aber auch schon an iRobot, ein cooler Film, wie ich finde, wo man dann sieht, dass das in der Praxis doch komplexer ist, als man sich darüber nachdenkt. Also einfach eine Situation, ich fahre auf einer Straße, ein autonomes Fahrzeug oder ein Roboter und bewegt sich und da kommen dann von links und rechts eine alte Frau und ein kleines Kind auf die Straße. Und aufgrund der Fahrsituation ist aber die Überlebenswahrscheinlichkeit so oder so sehr gering für das Kind und viel höher bei der älteren Frau. Also wie entscheidet sich das System? Oder das sind alles so Dinge, die müssten wir ja dann ethisch regeln. Ne?
Das ist natürlich so eine Art Gedankenexperiment. Ne? Es gibt ja dieses Trolley-Problem auch, was das im Prinzip darstellt. Diese Situation in der Art werden in der Realität ja nie in dieser Einfachheit, in dieser, sag ich mal, binären Situation auftreten. Aber natürlich wird es Situationen geben, wo man nachvollziehen will, warum wurde jetzt diese Entscheidung getroffen und nicht eine andere Entscheidung. Und da gibt es ja bis hin zu Stimmen, die sagen, ja, da muss es halt irgendwie einfach so einen willkürlichen Generator geben, der wählt dann halt willkürlich in dem Moment aus. Das wäre so das Fairste. Ja. Und da merkt man halt schon, wie schwierig diese Diskussion ist. Ne?
Die ist total schwierig, weil bei Menschen, der sagt danach, ich war völlig überfordert, ich wusste gar nicht, wie ich reagieren sollte. Ne? Oder das ist, ich will nicht sagen gut, aber das ist nachvollziehbar. Ne? Und beim Roboter, der das vielleicht dann analysieren könnte, da muss man entweder sagen, dass die Technik war nicht in der Lage dazu, das ist, glaube ich, alles safe, ne? Dann versucht man, die Systeme zu verbessern. Aber was ist, wenn die Technik in der Lage wäre, eine Entscheidung zu treffen? Welche trifft sie dann? Ne? Und das sind genau die Überlegungen. Ist es dann random? Gibt es eine klare Priorisierung? Einigen wir uns als Gesellschaft auf bestimmte Dinge, wo wir sagen, wir priorisieren vielleicht an einer Stelle die und die Abfolge? Das sind schon heftige Fragen.
Ja.
Und da stehen wir noch ganz am Anfang, was diese gesellschaftlichen Debatten angeht, weil ja, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, aus 90% der Menschen, die ich jetzt kenne, sich mit KI-Robotik noch gar nicht auseinandergesetzt haben.
Ja, definitiv. Also mir wird ja auch immer die Frage gestellt, wie ich es schaffe, halt am Ball zu bleiben bei den Themen. Wenn ich jetzt mir vorstelle, wenn ich halt mich gar nicht informieren würde und dann plötzlich sehen würde, was alles technisch möglich ist, würde ich, glaube ich, hinten vom Stuhl überfallen. Ne?
Ja, ist wie Zeitreise.
Aber ein Thema, das wir auf jeden Fall noch ansprechen müssen, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, ist das ganze Thema ja, Wandlung auch der Arbeitswelt, Arbeitsplatzverlust, werden wir in Zukunft durch Roboter komplett ersetzt werden. Wir hatten das ja in unserer Arbeitsfolge schon besprochen, aber das ist ja jetzt akut einfach ein Thema, wenn wir diese Systeme zunehmend sehen. Du hast es auch angesprochen, wenn diese Systeme plötzlich durch Beobachtung lernen können und dann jemanden einfach am nächsten Tag ersetzen können. Werden wir in dieser Welt leben? Wird das so kommen? Oder wird dann doch eher die Gewerkschaft kommen, wie aus der letzten Folge, und sagen, nee, auch Roboter haben Rechte und dürfen nur 8 Stunden arbeiten, sodass wir dann doch wieder auf Menschen zurückgreifen müssen teilweise? Auf jeden Fall kommen da sehr, sehr viele Fragen auf.
Ja, es sind, ich finde, schon berechtigte Sorgen, weil tatsächlich gehöre ich, und ich glaube du auch nicht, haben wir schon ein paar Mal auch schon uns ausgetauscht, nicht zu den Leuten, die sagen, ja, da wo jetzt der Roboter einen Job übernimmt, entsteht irgendwo ein anderer Job. Oder KI ist ja noch krasser dann in vielen Bereichen. Also ich glaube, die Realität ist schon jetzt etwas differenzierter zu betrachten. Ich glaube, dass Robotik bestimmte Tätigkeiten auf alle Fälle ersetzen wird. Und das ist auch gut so. Und das ist auch das, was wir in der Vergangenheit schon immer gemacht haben und schon immer gelernt haben. Es gibt ja auch Aufgaben, hatten wir vorhin ja, dass ich habe das ja mit dem Wäschesortieren, der Schmutzwäsche und so, das muss man keinem Menschen antun. Und sie ermöglichen natürlich auch wiederum neues Geschäft und neue Geschäftsmodelle, das heißt, und auch neue Produkte. Also die Roboter selber sind ja ein Geschäft und eine Möglichkeit, Roboter zu optimieren, zu modden, also auf bestimmte Situationen vielleicht nochmal spezifisch anzupassen. Vielleicht entstehen hier Werkstätten, die sagen, ey, wir spezialisieren noch einen Roboter für bestimmte Aufgaben und der ist nochmal viel besser und dann kann ich den vermieten und der setzt vielleicht auf eine Standardroboter auf. Und da würde ich mir zumindest erstmal mehr Mut auch in diese Richtung zu denken, auch wünschen, weil ich glaube schon, dass das ein Geschäft ist. Nur das Unchained Robotics, ein Startup hier aus Paderborn, was auch so ein bisschen Wurzeln bei uns hat, weil die zwei Gründer Studenten bei uns im Umfeld waren. Das ist natürlich genau die richtige Denkweise, ne? Die Chancen, die Potenziale zu sehen. Man muss aber natürlich schon sagen, dass wer jetzt nicht mit der Zeit geht, auch an manchen Stellen, und keiner kann seriös sagen, ob wir jetzt über 5 Jahre sprechen oder über 50 Jahre, was diese Entwicklung angeht. Aber ich glaube, jeder ist gut beraten, dass er es noch als zumindest so behandelt, dass es seine Arbeitswelt noch irgendwie betreffen wird. Dann glaube ich schon, dass wir hier eine große industrielle Revolution oder wirtschaftliche Revolution haben. Ich würde es gar nicht auf die Industrie beschränken, wo Menschen, Mensch, Maschine zukünftig anders gemeinsam agieren wird. Ich glaube nicht, dass wir so schnell den Mensch aus der Arbeitswelt komplett rausbekommen, weil dann müssen wir uns ja wieder diese Gedanken machen über Grundeinkommen und all diese Themen, was wir auch schon mal diskutiert haben. Aber ich finde schon, dass man den Leuten sagen muss, es tut sich schon eine Menge. Und die Systeme, das ist jetzt wichtig, was ich anfangs gesagt habe, 300.000 Roboter im 2024 installiert neu in China. Da kann man davon ausgehen, 25 werden es mehr sein. Das werden noch mehr sein. Das werden immer mehr werden, sodass die eine gewisse Arbeitskraft dort schon substituieren. Jetzt geht es mir gar nicht um die Situation in China in erster Linie, sondern in erster Linie darum, dass dort Technologie entsteht, die immer günstiger wird und immer mehr den Markt fluten wird. Da wird es auch hier günstiger. Und ich weiß aus vielen Investitionsentscheidungen, dass der Grund noch nie war, wir kaufen keinen Roboter, weil wir den Arbeitsplatz erhalten wollen, sondern es war immer, der Roboter ist nicht besser oder er ist teurer. Das waren immer die Gründe, die dagegen gesprochen haben. Niemals, weil wir gesagt haben, aber der Arbeitsplatz ist so, da kommt vielleicht die Gewerkschaft, dann macht man einen Plan, aber wenn es technologisch möglich ist und günstiger ist, dann werden wir das auch bei uns massiv sehen, und schade nur, dass wahrscheinlich dann viele dieser Robotiksysteme aus China kommen werden.
Ja, das ist so die Sache, die ich auch anders, die sich anders abspielen sollte aus meiner Sicht. Hier sollten wir wirklich versuchen, so viel Technologie auch in Europa beispielsweise zu entwickeln, die wir selber einsetzen können und als sozusagen diesen Leitmarkt- und Leitanbietergedanken kombinieren können. Aktuell sieht's jetzt nicht unbedingt danach aus, leider, aber vielleicht kriegen wir noch die Kurve. Ich bin da jetzt, sag ich mal, verhalten optimistisch. Ich versuche da wirklich auch mit den Unternehmen immer zu sprechen und wirklich denen klar zu machen, dass wir jetzt Gas geben sollten, dass wir jetzt nicht darauf warten sollten, dass es jemand anderes tut. Und ich glaube, wir kommen nicht drum rum, immer stärker zu automatisieren, um überhaupt noch auch hier in Deutschland zum Beispiel produzieren zu können. Und ich hatte ja schon in der anderen Folge auch gesagt, ich sag ich mal, langfristig bin ich schon eher der Meinung, also wir Menschen werden immer was finden, was wir tun wollen. Und das wird sich schon auch alles noch herauskristallisieren. Wir sollten aber natürlich uns schon auch Gedanken darüber machen, ne? Also was heißt das jetzt konkret für die nächsten Jahre, wenn diese Systeme tatsächlich jetzt mit einer hohen Geschwindigkeit besser werden sollten? Und ich glaube, wir sind einfach gut beraten, uns breit aufzustellen, uns auch, sag ich mal, generell aufzustellen und anzufangen. Wir hatten es in der Bildungsfolge ja auch schon angesprochen. auch die Menschen halt, sag ich mal, generalistischer auszubilden und flexibler auszubilden, weil genau das ist ja der sehr, sehr große Vorteil des Menschen. Wir sind einfach extrem flexibel, wendig, wir können so viele Dinge machen, und bis wir diese Systeme dahin haben, dass sie das alles so gut können, wie wir können, glaube ich, wird es auf jeden Fall noch dauern. Ne? Da, klar, die Experten sind sich da uneins, aber ich hatte jetzt vor kurzem auch noch ein Interview mit André Kalpathy gehört, den zitiere ich ja sehr gerne, der auch bei Tesla war, der bei OpenAI war, und auch er hat gesagt, ne, er ist mittlerweile sehr skeptisch, auch bei diesen Produktdemos. Ne, er sagte, er lässt sich gar nicht mehr begeistern von solchen Demos, weil die Realität sieht häufig dann anders aus. Er ist der felsenfesten Überzeugung, dass das alles noch etwas länger dauern wird, als es manche Unternehmen weiß machen wollen. Aber auch er sieht halt eine riesige Chance in dem Thema Bildung. Und gerade beim Thema Robotik, wenn wir uns jetzt mal zurück erinnern an Benno, wenn ich mir vorstelle, wenn Benno jetzt auch immer da ist, selbst wenn meine Kinder ganz klein sind, der kann ja wirklich permanent dann auch diese Kinder, sag ich mal, die Neugier der Kinder wecken, der kann mit diesen Kindern interagieren. Mehrsprachige Erziehung beispielsweise wäre gar kein Problem mehr, ne? Diese Robotersysteme könnten einfach in mehreren Sprachen mit den Kindern sprechen, und Kinder saugen das auf. Und das macht was mit dem Gehirn, ne? Also ob es gar nicht so sehr zum Selbstzweck, sondern ich glaube, es macht einfach was mit unserem Gehirn, wenn wir diese Fähigkeiten frühzeitig aufnehmen können. Und ich glaube, dann werden wir auch weiterhin als Menschheit einfach weiter immer neue Dinge entdecken wollen, neue Dinge entwickeln wollen, immer weiter, immer höher. Und ich bin daher grundsätzlich schon optimistisch, dass ich sage, wir als Menschheit, wir werden es schaffen. Aber wir müssen dafür natürlich etwas tun. Wir können nicht einfach warten und hoffen, dass es gut wird, sondern wir müssen aktiv die Zukunft gestalten.
Ja, das ist definitiv so. Ich habe neulich auch einen schönen Artikel gesehen, kann man hier auch drin dann in den Shownotes verlinken, von Neurorobotics. Und das war eigentlich ganz spannend, die deutsche Firma, die allerdings bewusst in China viel machen. Warum? Weil sie sagen, dort haben sie den Playground. Also dort können sie Dinge ausprobieren und
Daten sammeln, ne?
Und das ist halt so schade, weil das, egal was wir danach entscheiden, wir können ja als Gesellschaft sagen, wir wollen das nicht. Aber es nicht zu verstehen, das führt auch dazu, dass wir es nicht entscheiden können, sondern wir kriegen die Entscheidung vorgesetzt. Und das halte ich für fatal. Ich finde solche Szenarien, die du besprochen hast, man muss sich ja damit, das kann man nicht theoretisch diskutieren. Wir wissen doch noch gar nicht, ob das funktioniert, wenn der Roboter wirklich die Kinder zweisprachig erziehen möchte oder mehrsprachig.
Genau.
Wir können das vermuten, aber es kann auch sein, dass das gar nicht funktioniert, weil vielleicht die Emotionalität im Ausdruck, in der Sprache ein ganz wichtiger Faktor ist, weil die Kinder lernen ja auch nicht. Ich habe es ausprobiert, mit englischen Videos, Englisch, ne? Das funktioniert halt auch nicht so gut.
Ja,
ne? Und das sind so Punkte, die müssen wir aber machen. Und da halten wir auch beide aber doch halt einfach auch die Chance, viel aktiver zu sein. Und ohne zu sagen, wir müssen besser als alle anderen sein. Aber die anderen machen sich auf den Weg. Und wir sollten da einfach nicht verschlafen. Das glaube ich auch nicht an vielen Stellen. Aber wenn wir Entscheidungen treffen wollen, Richtung Regulierung, Verbote, jetzt sind wir bei dem Thema, und auch wichtige Entscheidungen, da müssen wir die Sache wirklich durchdringen und wirklich verstehen. Und ich finde das einfach spannend, gerade jetzt aktuell, woraus besteht unsere Forschung? Dass wir Studien lesen. Jede Woche kommen 3 neue Studien raus. Wie verändert KI die Arbeitswelt? Wie verändert KI das Software Engineering? Wie wird KI in Robotik? Und Untersuchungen, das sind zum Teil kleine Studien, die aber immer wieder einen Baustein liefern. Aber wie viele von diesen Studien kommen aus Deutschland oder aus der EU? Der Großteil daraus kommt eben tatsächlich aus den USA oder aus China. Und da müssen wir, an diesen Studien, da müssen wir viel aktiver sein. Und deswegen schaffen wir gerade nicht diese Innovation, weil sie auch irgendwie an der Stelle entsteht, wo man sich diese Gedanken macht. Und das würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, weil die Revolution des Arbeitsmarktes, die kommt auf alle Fälle so oder so. Ne? Das ist nur die Frage, wie gut wir es verstehen und wie
die Frage ist halt, wie schnell folgen. Auch. Ne?
Ja,
und also man muss glaube ich schon dazu sagen, es ist ja nichts, was ruckartig passieren wird, sondern es ist natürlich ein auch, sag ich mal, kontinuierlicher Prozess. Wenn wir jetzt zurückgucken, die letzten 100 Jahre, das ist zwar im Vergleich zur Weltgeschichte sehr schnell alles passiert, aber es ist ja nicht so, dass von heute auf morgen sich alles immer sofort ändert, sondern es ist, sag ich mal, ein kontinuierlicher Prozess, und ich glaube, das wird auch weiterhin so sein, vielleicht in den einen Bereichen schneller als in anderen, aber letzten Endes, glaube ich, dürfen wir einfach nicht die Augen verschließen und hoffen, dass es gut wird, sondern wir müssen es aktiv gestalten, uns Gedanken darüber machen, aber auch viel ausprobieren, da bin ich komplett bei dir. Und natürlich, das, was ich gerade, das Beispiel mit der Mehrsprachigkeit zum Beispiel, ja klar, das kann dir keiner sagen, ob das dann gut funktionieren kann, wenn du jetzt keinen wirklichen Menschen hast, der auch die Mimik entsprechend vermitteln kann zum Beispiel. die ganzen nonverbalen Aspekte, die zur Kommunikation auch dazu gehören. Aber letzten Endes, viele Dinge können nur durch Ausprobieren festgestellt werden. Ist jetzt natürlich bei der Kindeserziehung vielleicht nicht gerade das, wo wir anfangen wollen, aber sicherlich ein Thema, über das wir dennoch nachdenken sollten. Aber wenn wir jetzt nochmal einen Blick wirklich in die Zukunft werfen, was ist denn so dein Zeithorizont? Wenn wir jetzt mal sagen 10, 20, 50 Jahre, was glaubst du, was werden so die Entwicklungsschritte sein?
Also ich glaube, wir werden in den nächsten 10 Jahren etliche Robotiksysteme sehen werden, die uns im Haushalt schon unterstützen werden, die wir in der Arbeit, das wird jetzt deutlich zunehmen. Ich glaube noch nicht, dass wir in 10 Jahren den Game Changer sehen, was die Human Robotik angeht. Wir werden einige, also wahrscheinlich werden wir uns welche kaufen, aber weil wir halt Technik-Nerds sind, begeistert sind, und dann werden wir uns damit rumärgern, wie es am Anfang ist. Also ich glaube, die Systeme werden durchdrungen sein und die ersten sind für die Early-Tester und Nutzer. Und da bin ich überzeugt von, dass das eher, zumindest die 5 Jahre, da würde ich mich festlegen, aber wahrscheinlich eher 10. So, dann werden wir bis in den 20 Jahren wird sich das aber ändern, weil wird aus diesen humanoiden Systemen, die wir in der Praxis dann schon sehen werden, die werden dann irgendwann rapide immer zunehmen, weil sie besser werden, weil man aus den Daten lernen kann, weil auch die Firmen, die jetzt viel versprechen, dann erstmal verstehen, was sie eigentlich da machen müssen, weil da bin ich auch dabei, was André Karpathy sagt, dass ich glaube, viele nicht wissen, was da eigentlich passiert und was sie da tun, aber die werden das lernen, so wie Tesla das Autofahren, einen Autofahrer, solche Firmen wird es geben, welche das sind, weiß ich heute auch nicht, ich hoffe auch einige deutsche Firmen sind da dabei, ich kann es mir vorstellen. Und dann kann ich mir aber wirklich vorstellen, dass da bin ich überzeugt davon, spätestens in 30 bis 40 Jahren werden wir eine Arbeitswelt sehen, die eben eine massive humanoide Robotik in der Arbeitswelt als integraler Bestandteil dabei haben wird. Und diese Zeitfenster geben uns auch Zeit, diese Punkte zu klären und uns auch da reinzuwachsen. Und wir werden ja auch in einer Arbeitswelt in 20, 30 Jahren sein, wo wir vielleicht nicht mehr arbeiten, wenn wir alles gut und richtig machen und wir noch eine Rente bekommen, sondern dann unsere Kinder, die jetzt ja schon ganz anders damit aufwachsen, ne? Also die praktisch da auch schon mit reingehen. Die
sind 20 Jahren schon in Rente gehen?
30 Jahren hatte ich schon vorher. 30 Jahren hätte ich schon, da hätte ich vor, dass ich es verdient hätte mit 70, Anfang 70 doch. Das würde ich doch gerne tun.
Ja, okay.
Also von daher glaube ich, und auch wenn man mit 65 braucht, die Arbeitswelt sich nicht mehr auf mich einstellen, ne? Das muss ich auch ganz klar sagen, da bin ich dann irgendwann etwas außen vor. Und ich glaube, das wird zunehmen. Ne? Und da bin ich gespannt, was Generation Alpha und was danach kommen wird. Die werden bestimmte Aufgaben auch nicht mehr machen, so wie ich das einschätze. Also mein Sohn, der fragt mich doch jedes Mal schon, warum er das überhaupt machen muss. Warum muss er die Geschirrspülmaschine ein- und ausräumen? Warum gibt es da keine Robotik oder keine Lösung dafür?
Das ist genau die richtige Frage. Da habe ich aber auch schon
vor
10 Jahren, erinnere ich mich, als ich hier angefangen habe am Fraunhofer, habe ich schon diskutiert mit einigen Kollegen, warum es nicht einfach die automatische Spülmaschine schon gibt. Aber bisher hat sich einfach nichts getan.
Da gibt es so viele Dinge, die wir ja auch, wo ich mich jeder frage, also ich habe mich das bei meinen Eltern nicht getraut, hätte ich mir gleich eine gefangen wahrscheinlich in der Ostblock-Erziehung, die ich noch genossen habe. Aber viele Aufgaben hat man bekommen, die hinterfragt man natürlich, ne? Und sagt, was schon immer so war. Und ich glaube, dass wir jetzt durch den technologischen Fortschritt gerade in dem Bereich eine massive Veränderung, und deswegen müssen wir als vielleicht auch die Erwachsenen und tatsächlich im Geiste flexibel bleiben und auch verstehen, da tut sich was und wir müssen das mitgestalten. Und das ist auch gut so, dass sich etwas verändert. Und deswegen, also ich bin da ziemlich sicher, dass wir in 50 Jahren, ich weiß nicht wie, aber eine ganz andere Arbeitswelt oder ein ganz anderes Miteinander mit diesen Maschinen haben. Und ich hoffe nur, und da glaube ich auch nicht so richtig dran, dass wir nicht dieses Terminator-Szenario und dass die Maschine uns völlig überdominiert, da glaube ich nicht, tatsächlich auch nicht so dran. Man sieht jetzt ja auch, der AGI-Hype ist dieses Jahr irgendwie schon wieder ein bisschen abgeschwächt, obwohl er Anfang des Jahres war der ja praktisch unendlich groß. Dann wurde alles relativiert, was wirklich AGI ist und was nicht.
Ja, ja.
Und jetzt hört man so, es ist ganz leise geworden, und auch OpenAI, die versuchen jetzt hier Consumer-Produkte gerade noch im Markt zu setzen.
Ja. Wobei die haben gestern mit Microsoft auch angekündigt eine neue Partnerschaft, wo auch jetzt gesagt wurde, wenn OpenAI AGI verkündigt, muss das von einem externen Gremium auch abgesegnet werden, dass die dann das bescheinigen, dass das AGI ist. Und ich glaube, dass das jetzt ein bisschen abgeschwächt ist, da hat tatsächlich André Karpathy und auch Rich Sutton tatsächlich, die beiden hatten nämlich Interviews vor kurzem in dem Dwarkesh Patel Podcast. Und die haben beide so ein bisschen das Ganze gedämpft. Aber man hat auch auf Twitter gemerkt, die Stimmung ist so ein bisschen gedrückt gewesen danach. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, die Entwicklung wird weiter rasant sein.
Ja, die ist auch
also,
jetzt
ob
schon.
AGI alles. Oder nicht AGI, wie gesagt, die Frage halte ich gar nicht für so relevant, sondern die kontinuierliche Weiterentwicklung ist ja einfach sichtbar. Und das lässt sich auch nicht aufhalten.
Ja, man sieht jeden Tag ganz crazy Sachen.
Ja, definitiv. Und in Zukunft, so wenn wir ganz in die ferne Zukunft gucken, haben wir vielleicht Nanoroboter, die dann in unserem Blutkreislauf arbeiten, uns reparieren und... Ah, endlich Feierabend. Benno, magst du mir mal bitte ein Bier bringen?
Ja, ich hab gerade ein Bier mit.
Danke.
Da gab es doch mal einen Film, ich weiß nicht mehr, ich habe den mal als Kind, glaube ich, gesehen, wo du so eine Kapsel bist und da ist so ein Team, ich glaube mit Dennis Quaid, aber ich weiß nicht, so lange her, und dann bist du dann im Blutkreislauf und also wer weiß, ne? Aber glaube ich auch nicht so dran.
Ja, ich erinnere mich an Metal Gear Solid, da gibt es nämlich die Nanomachines da hast du quasi dann auch den Codec und so eingebaut, das heißt, kannst du
Du musst nach Berlin ins Computermuseum, das war auch eine ganze Menge da.
Musste ich auf jeden Fall.
Da war Snake auch da.
In Oldenburg gibt es auch noch eins, habe ich gehört, das soll auch gut sein. Ne? Ja. Ich meine, wir haben ja hier das größte nebenan, das größte Computermuseum, aber Videospielmuseum muss ich auf jeden Fall hin. Das klingt gut. Hast du denn, wenn wir jetzt über Spiele und Filme nochmal reden, hast du denn einen Lieblingsroboter?
Ich bin schon sehr Star Wars geprägt, deswegen ist schon R2-D2, C-3PO auch, aber R2-D2 fand ich schon echt sehr unterhaltsam und sehr cool. Und der war auch emotionaler als C-3PO, was er der nicht mehr gesprochen hat. Also die, finde ich, hatten schon ordentlich Persönlichkeit, die ich ganz gut fand. Das waren schon
aber
Charaktere.
Moment, C-3PO hat doch gesprochen.
Ja, sag ich. C-3PO, sprich. R2-D2, Entschuldigung, jetzt bin ich durcheinander gekommen. C-3PO ist der gesprochen hat, der Übersetzungsroboter.
Ja, genau.
Und den fand ich schon sehr, sehr cool, ja.
Ja, bei mir ist es, glaube ich, der T-800 aus Terminator. Ja. Also ich muss sagen, das hat es mir schon angetan. Also gerade die ersten beiden Filme, das ist schon beeindruckend. Ne? Und die Vorstellung, und da sieht man es ja auch, ne, da ein Mensch, der quasi eine emotionale Bindung zu einem Roboter aufbaut, John Connor mit Arnold Schwarzenegger als der Terminator, das ist echt schon beeindruckend gewesen.
Bis zum kalifornischen Gouverneur gekommen dadurch.
Ja.
Die Verkörperung einer Maschine.
Der ist schon eine coole Sau, muss ich sagen. Ne? Auch, also was er auch so gesagt hat in Interviews und so in den letzten Jahren. Also ich mag den. Aber gut, ich glaube, wir haben heute echt mal wieder eine vollgepackte Folge gehabt. Also ich, wie immer könnten wir, glaube ich, stundenlang weiterreden. Und das ist so ein aktuelles Thema, dass es halt wahrscheinlich, morgen gibt es schon wieder neue Dinge, über die wir hätten reden können. Und hat mir super viel Spaß gemacht, über das Thema mit dir so zu diskutieren und auch mal die verschiedenen Aspekte zu beleuchten.
Ja, mir auch. Und die Community da draußen, bitte schreibt uns in die Kommentare, was ihr so meint, wie eure Arbeitswelt eventuell durch Roboter schon beeinflusst ist oder wird. Oder seid ihr da ganz entspannt, was das Thema angeht? Also wir sind auf eure Perspektiven gespannt und ich freue mich einfach, wenn ihr uns vielleicht auch ein Like da lasst bei YouTube oder uns weiter abonniert auf den Plattformen Spotify oder bei Apple Podcasts. Wir freuen uns. Bis dann.
Macht's gut. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.